Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Besprechung von The Walking Dead. Ich bin Adam und mit mir heute dabei ist...
Moin Moin, Hannah hier.
Ja, wir sind mal wieder da, denn das zweite Mid-Season-Finale der 11. Staffel von The Walking Dead, das letzte Mid-Season-Finale überhaupt, ist auf Sendung gegangen bei AMC und bei Disney Plus und wo man es überall sehen kann. Und wir wollten eine kleine Besprechung nachliefern. Wir waren stehen geblieben bei der Folge 12 ungefähr von der 11. Staffel. Und da hangeln wir uns mal schnell durch und besprechen dann natürlich auch das Finale. Weil, wie ihr vielleicht wisst, sind wir im Commonwealth und da ist ja einiges passiert. Also zuletzt, als wir uns besprochen haben, war, glaube ich, sogar diese ganze Geschichte rund um Stephanie und Fake Stephanie und so noch ganz akut. Und die wurde ja dann auch aufgelöst mit einer verwirrenden Backstory und mit geheimen Hornsby-Häusern und Klempnern und hast du nicht gesehen. Und da machen wir jetzt weiter. Und insgesamt ist hat sich Hornsby als eine Figur offenbart, die irgendwie überall seine Finger im Commonwealth drin zu haben scheint und alles mitverschwört und überhaupt, keine Ahnung, alles ist Hornsby und er ist an allem schuld.
Ich finde, er kriegt auch wahnsinnig viel Screentime, so in der, mit, was war das jetzt, Trimester, Third Season, Staffel, whatever.
Zweite, Drittel.
Ich gucke ihn eigentlich ganz gerne an. Ich finde, es ist ein guter Schauspieler. Also ich finde, er ist natürlich ein bisschen drüber geschrieben, ne, und einseitig geschrieben. Ich hätte ihn gerne ein bisschen differenzierter gehabt natürlich und subtiler. Trotzdem finde ich, gucke ich ihn gerne zu.
Er hat subtil angefangen und wird dann halt immer mehr so zu so einem, jetzt wird er immer so gezeigt mit so einem Smirk im Gesicht und so seine Lippe ist so ein bisschen nach unten und er kann es nicht verbergen, dass er irgendwie ein Problem mit der Gesamtsituation hat, würde ich es mal beschreiben. Irgendwas ist da los, auf jeden Fall.
Du hast recht, er wirkt jetzt so ein bisschen wie so ein Soap-Bösewicht, ne? Leider, stimmt. Ja, okay.
Na gut, die erste Episode, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ich habe mir auch so ein bisschen die Episodentitel noch aufgeschrieben, wobei ich eigentlich mich viel mehr an den Charakteren orientieren möchte und was die so machen, aber ich glaube, das sollte auch klappen. Wir fangen mal an mit The Lucky Ones, die 12. Folge der 11. Staffel. Wie erwähnt, wird da die wahre Geschichte von Max und Stephanie offenbart, ganz am Anfang der Folge, denn wir erfahren, glaube ich, auch da, ich weiß gerade gar nicht, aber ich glaube schon, dass Max die Schwester von Mercer ist, dem Anführer der Soldaten im Commonwealth. Und wir sehen halt, dass das, was ich die ganze Zeit auch so angedeutet habe, durch Comicwissen wahr ist und dass es, dass diese Stephanie, die wir bisher als Stephanie kennengelernt haben, sich ja dann als She-Ra oder so herausgestellt hat. Ich glaube, so wurde der Name jedenfalls geschrieben. Nicht so ganz wie die She-Ra von He-Man, aber She-Ra mit S-H-I-R-A hatte sich so als, wie nennt man das, Spionin vom Commonwealth und Hornsby offenbart und Max ist eigentlich diejenige, die die ganze Zeit mit Eugene gefunkt hatte, die die Gruppe nach Commonwealth gelockt hatte, die ihnen dort etwas versprochen hatte, vielleicht so neue Vorräte für das gebeutelte Alexandria und sie hat aber damit aufgehört, weil ihr Bruder Mercer mitbekommen hatte, dass sie dieses illegale Funkgerät hatte und dann gab es irgendwie so diese ganze Sache von wegen, dass sie sich zurückgezogen hatte und dass sie die Füße stillhalten musste, als Eugene, Ezekiel, Princess und Yumiko dann tatsächlich in Commonwealth angekommen waren. Und das war dann so dieses große Ding. Die haben trotzdem noch die Chemie miteinander und sie möchte ja immer noch seinen großartigen Roman lesen, den er dann so unter Tränen verbrannt hatte und all sowas. Aber die beiden funktionieren immer noch so, zumindest in der Welt der Walking Dead Serie als so ein, wie nennt man das, ein Couple, was Chemie oder was zumindest sich einander mag.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war also dann auch die Vermutung richtig, dass jetzt Fake Stephanie so ein bisschen wie eine Spionin eingesetzt wurde, ne? Die also sozusagen mit ihm schläft, die ihn ausfragt, die mehr Informationen bekommt von ihm. Und Max hat das ja dann auch, sage ich mal, zugelassen, ne? Also Ich finde ja schon krass, also du sagtest am Anfang gelockt. Ich hätte das eher verstanden, dass sie doch eher nichts Böses möchte, Eugene und seiner Crew gegenüber, oder?
Ja, Max wollte auf jeden Fall nichts Böses, aber ich glaube, dann hatte irgendwer eingegriffen. Vielleicht hatte Hornsby, es muss ja Hornsby eingegriffen haben. Also ich meine, irgendwo muss ja dieser, ich finde, es wird erzählt, wie es war, aber dann wird der Moment des Austausches, wer dann die Hebel in Bewegung gesetzt hat, nicht so richtig klar. Wir wissen dann nur, dass diese She-Ra bzw. Stephanie eingesetzt wurde, aber wir wissen nicht genau, wer jetzt eigentlich dahinter steckt. Ob man könnte jetzt natürlich annehmen, weil irgendwie Hornsby steckt jetzt hinter allem, dass er so als Fixer des Commonwealth agiert hat und dann diese ganze Stephanie-Sache gemacht hat, um die neuen Neuankömmlinge aus Alexandria irgendwie einzuführen und zu testen. Aber so ganz hundertprozentig sicher, wie der Ablauf da war, bin ich mir da nach wie vor nicht.
Ja, und das finde ich so schade, weil ich finde ja dieses Konstrukt eigentlich ganz interessant. Ich hätte zum Beispiel auch gerne mehr von der Motivation von Fake Stephanie erfahren. Weil ich meine, dann musst du mit so einem Dude schlafen, weißt du, und ihn aushorchen und so. Ich meine, ja, also freiwillig würde ich das ja auch nicht machen. Also warum, ne? Was ist eigentlich ihre Motivation? Und wir haben natürlich gesehen, dass sie da mehr irgendwie involviert ist, aber dann habe ich das Gefühl, haben wir irgendwie auch alles so ein bisschen vergessen, was es darum gab. Ja. Und genau wie du sagtest, ich meine, wir haben ja jetzt auch in dieser Folge, in der 12 war das, glaube ich, mehr erfahren vom eigentlichen Plan, ne, von Hornsby. Also dass er ja, ich guck mal gerade, stimmt das hier in meinen Aufzeichnungen? War das dort, wo wir es erfahren haben?
Die reisen zusammen auch nach Hilltop in der Folge, ja.
Genau, und ich meine, wir erfahren ja auch explizit, dass er sozusagen das Empire, ne, das Reich von Commonwealth erweitern möchte, weil es ihm ja vor allem auch um Macht geht, um Einfluss.
Ja.
Und da fand ich, dann machte das alles schon wieder sehr viel mehr Sinn, dass er natürlich möchte, dass eine neue Gruppe Kontakt aufnimmt und kommt. Und ich schätze mal, dann ist es vielleicht einfach ein einfacher Weg gewesen, dass jetzt Max da am Funkgerät war und sich irgendwie super verstanden hat. Und nachher wollte er dann das sozusagen kontrollieren, was es damit auf sich hatte. Aber so ganz rausgefunden, was das eigentlich auf sich hatte, ist bei mir auch nicht hängen geblieben.
Insgesamt so, was das Commonwealth eigentlich möchte und was so deren Problem ist, ist immer noch nicht so ganz, jetzt auch nach dem neuen Mid-Season-Finale ist immer noch nicht klar, würde ich auch so einfach sagen, so als Motiv dieser Folgen, die wir jetzt gesehen haben. Also irgendwie, ja klar, oder beziehungsweise auf beiden Seiten ist es ja so. Also es bäumt sich ja auch dieser Widerstand auf in verschiedensten Charakteren, die wir natürlich alle schon kennen. Also hier gibt es dann zum Beispiel so eine Sache, eine Story in der 12. Folge mit Carol, die das Gesundheitssystem austrickst und dann Ezekiel die OP besorgt, bevor er eigentlich dran war auf der Liste. Und dann entwickelt sich das über Ezekiel, der jetzt geheilt ist, zu so einer Widerstandsklinik, die er dann präsentiert in einer späteren Folge, wo er dann irgendwie kostenlose Blinddarm-OPs von Tommy machen lässt und dann überhaupt Leuten, denen es nicht so gut geht, eine Gesundheitsbehandlung gibt. Also das ist schon, da sieht man ja auch schon wieder eine neue Facette von dem Widerstand gegen dem unfairen System von Commonwealth. Und davor hatten wir ja auch schon eine Magna, die als Kellnerin eingesetzt wird, oder eine Connie, die jetzt eine Journalistin ist, die gewisse Sachen aufdeckt im Commonwealth, und natürlich auch Carol selber, die für Hornsby auch diese Weinkellergeschichte macht und insgesamt so ein bisschen sich um die Drogen-Mules da kümmert. Das hatten wir in der Episode davor, die wir in der letzten Podcast-Episode besprochen hatten, auch gesehen. Also es brodelt an allen Ecken und Enden und überall sieht man, wo was nicht stimmt im Commonwealth. Und insgesamt muss man ja auch sagen, das ist auch so eine Tendenz, die ich herausgefunden habe oder jetzt, die mir vor allem auch nochmal im Mid-Season-Finale klar geworden ist. Wen kennen wir eigentlich im Commonwealth? Also wir kennen die Mercers, die beiden Geschwister. Wir kennen Pamela Milton und ihren Sohn. Wir kennen Hornsby. She-Ra haben wir einmal ein bisschen gesehen. Aber sonst kennen wir eigentlich gar keine Personage, die es da im Commonwealth gibt, oder?
Och, diesen
Oder fällt dir noch jemand ein? Naja, den Sohn habe ich ja jetzt sogar schon eingeschlossen.
Ach so, sorry.
Soldaten sind dann da noch da, die sind aber eher so gesichtslos. Sonst setzt sich das ja alles irgendwie aus den Überlebenden von Alexandria und Hilltop und sowas
zusammen. Hatte Ruthie nicht noch so eine Freundin
mit der Platte? Ja, gut. Stimmt, okay. Sie wird jetzt eine Schlüsselfigur in den letzten 8 Folgen.
Nein, du hast absolut recht. Also das, vielleicht nochmal zurück. ich finde das Commonwealth ja wahnsinnig interessant. Ich möchte gerne mehr erfahren, wie das funktioniert. Weil ich mich ja immer noch frage, ich verstehe, dass Lance Hornsby jetzt zum Beispiel Macht und Einfluss will durch mehrere Gruppen, die er da irgendwie reinschließt. Ne? Er will sozusagen mehr Macht und Einfluss. Okay, habe ich verstanden. Aber nochmal die Frage, wenn du da 300 Leute aufnimmst, du musst die doch alle ernähren. Du musst die doch alle, wenn du sie gefangen nimmst, bewachen. Das ist doch, das, wie du schon sagtest, die Motivation muss mir doch irgendwie deutlich gemacht werden.
Ja.
Und nochmal, ich verstehe nicht, Essen, Adam, Essen ohne Industrialisierung. Wie ernährst du diese Menschen? Das muss den Leuten doch klar sein, den Autorenteams, wie schwierig das ist.
Also dazu gibt's ja zumindest in der 12. Folge, als Hornsby und Pamela nach Hilltop reisen, so eine fadenscheinige Erklärung, nenne ich es mal. Denn sie gucken sich ja Hilltop an und da sehen sie ja dann auch, dass unsere liebe Georgie Maggie ja damals die Pläne verabreicht hat, damit das Ganze irgendwie so ein bisschen selbstversorgend sein kann und dass man da anbauen kann. Und dann in Alexandria ist ja, glaube ich, auch die Mühle, ne? Und so gewisse Sachen, die dann aufgebaut worden sind, Solarversorgung und so. Also die Orte haben ja Potenzial, wenn man sie dann aufbaut und wenn man irgendwie jetzt irgendwie Löcher im Zaun flickt. Also da sehen sie, glaube ich, so ein bisschen Potenzial. Man kann es ja auch so als Dependance sehen vom Commonwealth. Also dass du da vielleicht irgendwie so, weiß ich nicht, 300 bis 500 Leute vom Original Commonwealth dann rüberschickst und dann vielleicht ist da geografisch irgendwie eine Art von, weiß ich nicht, Korn oder Frucht, die man da anbauen kann, die du vielleicht im Commonwealth selber nicht kultivieren kannst. Also so eine Möglichkeit gibt es da ja schon. Die Serie macht das jetzt nicht explizit.
Aber so hätte ich das ja verstanden. Also würde jetzt wirklich, hätte Lance jetzt gesagt, shit, wir wollen die Pläne haben, die sind super geil und ja, wir wollen sozusagen diese geile Mühle und was du alles gerade sagtest. Das wäre doch eine geile Motivation. Da würde ich immer noch denken, so, okay, man könnte wahrscheinlich irgendwie auch zusammenarbeiten, wäre vielleicht irgendwie sinnvoller. Aber nein, ich verstehe, wegen Macht und Einfluss willst du die Kontrolle darüber haben. Das ist doch eine super Motivation. Do it. Ich habe ja sowieso auch nie verstanden, warum Maggie unbedingt Hilltop aufbauen will. Ich würde ja auch immer eher Alexandria aufbauen, weil es doch viel besser gesichert ist. Du hast, wie gesagt, diese Solaranlagen und du hast die geile Mühle. Als hier diese, sag ich mal, ein Feld mit einer alten Villa und einem klapprigen Zaun drumherum. Aber das, Adam, das muss dir doch gesagt werden oder gezeigt werden oder eins von beiden. Und ich meine, ganz ehrlich, ist natürlich auch ein bisschen schwierig jetzt, nachdem wir jahrelang in Alexandria waren und es war immer sehr schwierig, dass die sich selber ernährt haben. Ne? Ist natürlich blöd, jetzt den Umkehrschluss zu machen. Okay, wir haben jetzt das Commonwealth, die alles dafür tun, um jetzt die Mühle wieder zu erobern, was wir gesehen haben, was vorher schwierig war in der Selbstversorgung. Ne? Aber das hinkt so ein bisschen, aber das würde ich doch alles verstehen, Adam. Aber du kannst mir doch nicht ohne Motivation da einfach sagen, sie wollen Macht und Einfluss, haben unendlich viel Essen und Ressourcen und nehmen einfach alles ein und gut ist.
Ja. Stimmt. Also das spart man so ein bisschen aus und dann sehen wir ja auch Oceanside mal wieder. Also das sehen wir ja auch ab und zu mal, aber irgendwie sehen wir es dann für 5 Minuten und dann war es das. Oceanside natürlich auch so als Fischerdorf. Kann sich wahrscheinlich auch ein bisschen selbst versorgen, ergreift dann aber auch eher so die Position von Maggie, dass die sehr, sehr blind, sage ich mal, sagen, was Maggie entscheidet, das macht das Commonwealth auch, was denen dann noch sich in den Popo beißt später irgendwann. Aber Maggie entscheidet sich ja dann auch, als sie die beiden so kennenlernt, Pamela und Hornsby, dass es Hilltop eigentlich trotzdem außen vor bleibt bei dieser ganzen Vereinbarung und sie eher selbst sehen möchte, wo sie bleibt. Wobei, wir sehen ja auch, weiß ich nicht, das ist ja auch wieder so ein Ding. Was hat Maggie eigentlich noch? Wenig Leute. Deanna wandert dann irgendwie mit so ein paar anderen Randos ab und dann sehen wir als Hilltop immer nur so eine Gruppe, die besteht aus Maggie, Lydia, Elijah, Marco, dessen Namen wir, glaube ich, in der letzten Folge jetzt mal erfahren haben.
Oh nein, Marco ist tot.
Dem Commercial. Und das sind irgendwie so 5 Leute und die gelten irgendwie als Hilltop. Und da denkst du dir, ja, ist es denn wirklich die Mühe für einen Commonwealth wert, dass sie irgendwie diesen Ort da einnehmen?
Und nochmal, Adam, wie kannst du mit 5 Leuten dich selbst ernähren in einer, weißt du, allein die Bewachung von Hilltop braucht doch mehr Leute, als dass du da irgendwer noch rumpflanzen kannst. Aber kurze Klammer, das hat auch Al Mercy, ne, unter deiner Review geschrieben hier. Ich zitiere mal kurz, ich habe die Schnauze voll, ich verstehe überhaupt nicht mehr, was vorgeht. Wie viele Leute leben eigentlich in Hilltop? 5? 500? Nee, du hast absolut recht. Also ich finde es so schade, weil ich fand in der Episode waren so Ansätze, wo ich dachte, ja, das möchte ich alles mehr wissen. Wir haben ja so gehört, dass es so einen Nicht-Angriffspakt gibt, ne, zwischen den Kolonien, ja. Wo ich immer denke, so, ah, Hanseporn, weißt du, so langsam kriegen wir es. Ich glaube, dass Lance sogar teilweise argumentiert, also hier Hornsby, im Sinne von, wir wollen hier eine große Kooperation aufbauen zwischen den verschiedenen Punkten, damit wir durch gute Infrastruktur und Wissen und Bildung irgendwie, ne, mehr erreichen können, als wir vorher schon haben. Und das, genau, ist ja auch sinnvoll, weißt du? Das sind ja alles, sag ich mal, Argumente, die sinnvoll sind. Und ich glaube ja auch, dass deswegen Oceanside und Hilltop und Co. da irgendwie auch eine gute Basis irgendwie zusammen haben. Aber es wurde dann wieder so komplett vergeigt. Also ich fand es schade, weil da so viel Potenzial drin gewesen wäre.
Ja, stimmt. Hornsby hat ja dann auch irgendwie so die Vision von wegen, ja, stell dir mal vor, dein Sohn könnte irgendwann wieder aufs College gehen oder sowas, dass wir die normale Zivilisation irgendwie mit gemeinsamen Mitteln irgendwie wieder aufbauen und sowas. Klang ja alles ganz gut, aber ich glaube, der Vibe, den Hornsby ihr so vermittelt hatte in dieser Folge, hat auch dazu geführt, dass sie sich dagegen entschieden hat. Wobei ich finde, dass die Autoren vor allem auch in der Folge nicht so richtig gezeigt haben und auch schon davor nicht so richtig gezeigt haben, warum Maggie eigentlich so strikt dagegen ist, weil wir sehen ja dann auch, dass Lydia zum Beispiel Fragen aufwirft, warum entscheidest du eigentlich für uns alle und so. Dann haben wir erst in der Folge danach, wo dieser komische Carlson eingeführt wird, der Ex-CIA-Agent, haben wir eigentlich erst die Begründung, dass Maggie so auf ihr Bauchgefühl vertraut hat. Und dann erzählt sie auch diese Geschichte von Herschel, der von Big Pharma irgendwie so ein Angebot für seine Farm bekommen hat und so Essenslieferungen und Crop-Lieferungen und sowas. Und das hat er dann verderben lassen, weil er wusste, er möchte nicht von denen abhängig sein. Und dann ergab das erstmal Sinn im Kontext, aber davor halt nicht. Und wenn der Weg dahin schon irgendwie so ein bisschen unschlüssig ist, dann ist auch die nachgeschobene Erklärung, und das macht Walking Dead ganz gerne mal, wir erinnern uns an verschiedene andere Situationen, auch so ein bisschen hinfällig, finde ich, weil es für dich als Zuschauer erstmal nicht logisch ist. Warum schiebst du sowas immer nach und machst es nicht mit irgendwas, was davor geschehen ist, deutlich?
Na gut, das Problem haben wir dann ja auch, und jetzt greife ich ein bisschen vor, aber auch mit der Maggie Negan-Geschichte. Ne? Es ist halt immer das Motiv, genau, die Argumentation ist halt immer gerade für den Moment richtig und wird halt geändert, je nach Moment und Situation.
Ja.
Ist aber nicht schlüssig in sich. Und deswegen hinken wir am Ende und humpeln da immer so durch die Gegend. Und im Hinterkopf und unterbewusst hakt das und holpert das halt immer ganz, ganz doll. Ich glaube, es ist einfach... Ich habe dann immer das Gefühl, dass einfach die Autorenteams vielleicht auch wechseln zu sehr. Weißt du, dass jetzt nach Staffel 11, dass die meisten gar nicht mehr wissen genau, wie der Kanon einer Figur wirklich ist. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Ich glaube, das ist ja auch generell ein Problem bei The Walking Dead, weil ich fragte mich, wer jetzt noch für Walking Dead schreibt im Autorenteam, muss ja eigentlich alles gesehen haben.
Ja.
Sprich, du kannst eigentlich kaum frische Leute da reinholen, die jetzt nicht vielleicht schon 11 Staffeln gesehen haben. Es geht nicht. Oder wenn du sie reinholst, gibt es keine Kohärenz mehr im Charakter. Und ich glaube, dass wir deswegen dann auch so viele Ja-Sager da drin haben, die alles toll finden.
Es gibt halt immer wieder so Sachen, die sich wiederholen bei The Walking Dead. Also da greifen wir vielleicht jetzt auch vor, aber es gibt ja die Rosita und Daryl Storyline. Und da schmoddern die sich natürlich mit dem Zombie-Schleim ein und sowas. Und dann treffen sie auf diese April. Und dann haben wir genau die gleiche Sache, als sie befreit haben aus diesem Haus, wie irgendwie in Staffel 5 oder 6 mit dem kleinen Sam, glaube ich, hieß er damals, der Sohn von der Friseurin. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Charakter hieß. Aber Sam hatte Angst in so einer Schmoddelsituation und April hatte jetzt Angst in so einer Schmoddelsituation. Und dann haben wir natürlich diese Sache mit Daryl, der immer wieder Undercover-Agent ist und dann irgendwie doch nicht Undercover-Agent ist, was wir, glaube ich, jetzt schon 5, 6 Mal hatten oder so im Verlauf der Geschichte. Und immer wieder sieht man dann so Sachen, die wir schon davor gesehen haben. Und das, ich weiß nicht, ob die glauben, dass sie so ein Reset brauchen, weil einfach immer wieder Zuschauer abspringen oder neu dazukommen? Oder
aber es kommen doch keine neuen dazu, Adam. Wer fängt denn Walking Dead an, ohne irgendwie den Anfang gesehen zu haben? Niemand.
Das ist eine gute Frage, ja.
Niemand.
Aber Adam, warum macht man es dann? Warum? Das fällt doch jeden auf, dass die Situation schon mal da war. Und nur mit irgendwie vertauschten Charakteren.
Also erstmal würde ich sagen, dass Norman Reedus, glaube ich, gerne Geheimagent sein möchte.
Der neue James Bond, ihr habt es hier zuerst gehört.
Ja, deswegen glaube ich, pusht er das sehr. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Ich finde es auch ganz niedlich, wenn es so wäre. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde es ein bisschen schade, weil ich, ja, es... Aber willst du sehen, was ich noch notiert hatte hier an meinen typischen Notizen zu Folge 12? Mhm. Maggie hat das größte Dekolleté der Welt an.
Oh Gott, was?
Ist dir das aufgefallen?
Ich glaube diesmal nicht, nee.
Maggie trägt ja oftmals so Henley-Shirts, ne? Ich finde, die trägt sie ja auch sehr gut. Oder auch so ein bisschen, sage ich mal, so nicht V-Ausschnitt, aber so ein bisschen weiter ausgeschnittene. In der Folge trug sie aber so ein sehr weiblich geschnittenes Oberteil, super eng. Und das war wirklich, das war das weit ausgeschnittenste Oberteil, was ich jemals gesehen habe für eine Frau. Weiter geht nicht. Okay. Also dann bist du wirklich an den Nippeln angelangt. Und dann dachte ich noch so, kannst du darunter noch ein BH tragen? Und sie hatte ein BH an. Das sah man dann von hinten. Aber trotzdem, ich dachte mir, also nur so, falls es auch jemandem aufgefallen ist, das war auf jeden Fall die Folge. Und dann habe ich hier noch irgendwie aufgeschrieben, das Typische irgendwie, dass dann ja Maggie, glaube ich, wieder ein Auto hat irgendwie. Kann das sein?
Ja.
Keiner wusste, woher. Wieder irgendwie Benzin, na gut, unendlich Kugeln, das alte Problem. Aber das waren so meine anderen noch Notizen zu der Folge.
Dann springen wir vielleicht mal zu Folge 13 und 14, Warlords und The Rotten Core. Das sind die besagten Episoden mit dem Carlson-Charakter, dem Ex-CIA-Menschen, der von Hornsby dann in Richtung, ich weiß gar nicht, wo wir geografisch sind, aber es gibt auf einmal ein Apartment-Komplex, der da in der Gegend rumsteht, und Aaron und Gabriel werden beauftragt, mit den Leuten zu sprechen. Hornsby verrät es denen nicht, aber eine Waffenlieferung wurde abgefangen von jemandem, und Carlson soll herausfinden, ob diese Gruppe die Waffen gestohlen hat oder nicht. Spoiler, es war leer. Das kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Und alle wieder so, leer. Who cares? Sorry, dass ich dir deine Catchphrase wegnehme, aber naja. Und in den Folgen gibt's dann auch ein Wiedersehen mit Negan, und der Zeitablauf ist in diesen Folgen auch ein bisschen verwirrend, denn er hat inzwischen, ist nicht inzwischen nur bei dieser neuen Gruppe angekommen, sondern hat eine Frau namens Annie geschwängert und ist jetzt irgendwie verheiratet mit der, hat sich aber irgendwie in die Gruppe integriert und so, und jetzt gibt es halt so einen offenen Konflikt. Nebenbei lernen wir noch deren Anführer kennen, der von Michael Biehn aus Terminator gespielt wird. Und der erinnert wieder so ein bisschen an die Pope-Figur mit seiner religiösen Fanatismus-Geschichte und hat dann noch so ein Governor-Gedenkregal, nur eben kein Aquarium, sondern ein Schädel-Aquarium, oder wie auch immer man das nennen möchte. Ein Schädelregal, eine Schädelsammlung, wo irgendwie seine Feinde aufgestellt sind. Carlson, Aaron und Gabriel verhandeln mit denen, aber dann wird irgendwann durch so eine komische Flashback-Struktur, wo immer wieder eine Woche vorher gezeigt wird, aufgedeckt, dass Carlson besagter CIA-Agent war und natürlich mit Hornsby unter einer Decke steckt. Ist ganz interessant so als Versuch, aber irgendwie war es dann doch viel zu kompliziert, als es sein müsste wahrscheinlich. Ja, so viel erstmal dazu.
Ich sehe gerade das hier. Maggie hat ein Auto, Fragezeichen. Das war in dieser Folge, habe ich das notiert. Und dann steht hier auch in Klammern, warum wurde das denn nicht beim Food Run benutzt, das Auto, wenn das irgendwie noch da ist? Weißt du, warum latschen wir da irgendwie eine halbe Staffel irgendwie, um Essen zu besorgen, was ja im Endeffekt eine Kiste voll Äpfel war, wenn da überhaupt ein Auto, naja, also nur, dass es in der Folge war. Ja, Adam, ich komme da nicht drüber hinweg. Ich meine, du sagtest gerade Apartment-Komplex, ne? Und da drin soll jetzt irgendwie so die gruselige Sekte sein. Ich wusste überhaupt nicht, was das sein sollte. Sollte das jetzt gruselig sein oder nicht? Sollten wir jetzt Angst haben vor den Schädeldudes? Dann fragte ich mich, warum, wieder die alte Frage, warum folge ich denn diesen komischen Leuten? Also warum folgt auch Negan denen? Ich habe das alles nicht verstanden. Und wieder die alte Frage, wie ernähre ich denn jemanden, wenn ich in so einem Apartmentkomplex bin? Ich müsste ja das ganze Apartmentkomplex voll machen mit hier, wie heißt das, Essensproduktionsstätten. Also da muss ja, wie gesagt, da muss Erde rein und Sachen angepflanzt werden. Und ich weiß nicht, ob ich das in Räumen machen kann, also ob eine Kartoffel in einem Raum wächst, wahrscheinlich schon, aber du weißt, was ich meine. Ich müsste das gesamte Dach müsste eigentlich Beet sein und überall müsste was wachsen. Oder ich brauchte Stromaggregatoren, müsste da irgendwie, weißt du, künstliches Licht machen und dann, ich weiß nicht, Gewächshäuser, ich weiß gar nicht, ob das geht in einem Haus, I don't know. Oder ich müsste jeden Tag Foodruns machen, um halt die Leute zu ernähren. Und ich weiß, ich wiederhole mich da jetzt auch andauernd, aber ich komme da nicht drüber hinweg. Und dann merke ich, dass mir dann auch der Rest ziemlich wurscht ist. Dann verstecken sie sich auch nachher ja so in einem ganzen Apartment, wo ich immer denke, dann kommen die Soldaten, suchen die und schnallen nicht, dass ein komplettes Apartment dass sie das noch nicht durchsucht haben, wo da irgendwie
40 Das war doch hinter so einer Kleiderschlange, Hannah. Das war fast so gut wie Daryls Versteck hinter dieser Tafel. Oder unter der Decke oder was auch immer das war neulich.
Und da dachte ich mir, es kann nicht wahr sein, Adam. Ich bin, I'm over it, wirklich. Ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Und ich würde gerne Angst empfinden, aber ich tue es nicht mehr.
Ich weiß nicht, ob die Autoren sich bei der Folge gedacht haben, als sie diesen Anführer eingeführt haben, ob das, also ich meine, gut, man hat es jetzt beschränkt auf irgendwie so eine Folge mit diesem Typen und hat nicht nochmal so ein Reaper-Gate aufgemacht und so. Aber ich glaube, man wollte uns ein bisschen als Zuschauer auf die falsche Fährte locken, dass das vielleicht jetzt nicht unbedingt die Bösen waren, sondern halt, da hast du halt deutlich gemacht, ja, die CIA, Black Ops vom Commonwealth sind eher die Bösen, weil ja dann Carlson auch derjenige ist, der dann gezeigt wird, wie er die Leute befragt und dann irgendwie von so einer Mauer stößt, weil sie ihm nicht sagen, wo die Waffen sind, weil sie es halt auch einfach nicht wissen. Ne? Und da hast du dann halt den Grund geliefert, warum jetzt auch Maggie nicht so gut auf Hornsby zu sprechen ist und warum wir diesen Flash-Forward auf 6 Monate hatten und all sowas. Aber das ist wieder so ein Beispiel dafür, wie dass du es erst im Nachhinein erklärt hast oder dir so zurecht erklärt hast, was im ersten Moment nicht irgendwie logisch erschien. Ja, und es ist halt auch so, mir gefällt es nicht so gut, wie es in der TV-Serie gemacht wird, dass das Commonwealth so eindeutig mit dem bösen Hornsby daherkommt, weil ich glaube, in der Comic-Version hatten wir das alles ein bisschen subtiler gemacht und da hattest du jetzt nicht unbedingt so noch so einen Schurken der Marke Governor oder Alpha oder Negan oder so gebraucht. Und die TV-Serie meint jetzt, dass das wieder nötig ist mit Hornsby, den man, glaube ich, aus dem Weg schaffen muss, plus irgendwie Mini-Boss Leia, die dann immer wieder erscheint, obwohl es eigentlich niemand verlangt hat.
Terminator Leia. Ja, ich habe mich nämlich gefragt, Commonwealth, ich wollte dich nämlich fragen, wie das im Comic gelöst ist, denn ich finde es so schade, Adam. Weißt du, wie ich das Commonwealth gebaut hätte? Also ich kenne die Comics ja, ich kenne die Comics nur bis Band, was ist das, Compendium Band 3 oder so. Also ich kenne das Commonwealth nicht aus dem Comic. Aber ich finde es ja wahnsinnig spannend, wenn das Commonwealth, genau wie du sagst, nicht ganz böse ist, aber natürlich schon jetzt keine lupenreine Demokratie wäre. Und wenn man dann die Frage aufstellen würde, kann denn in einer Apokalypse überhaupt eine Demokratie richtig funktionieren? Oder ist es nicht dann sozusagen, ist man zu lax, man nimmt zu viele Leute auf, die vielleicht nicht beitragen können für die Ernährung? Nicht, dass das jetzt mit Demokratie zu tun hat. Und ich überspitze das jetzt alles ganz extrem. Mhm. Ne? Aber wenn wir dann, sage ich mal, ein sehr autoritär geführtes Commonwealth haben, wo vielleicht keine Demokratie herrscht und nicht jeder die gleichen Rechte hat, was aber sehr gut funktionieren kann. Sprich, sie können ihre Leute ernähren, ne? Sie sind sicher und es funktioniert. Ob ich dann nicht wirklich auch als Mensch mir überlege, fuck, will ich irgendwie sicher und ernährt sein und nehme dafür, sage ich mal, andere Ungerechtigkeiten und weniger Demokratie in Kauf? Oder will ich dann, ich weiß nicht, in Hilltop und Alexandria wohnen, wo ich alle Freiheiten habe, aber permanent Angst haben muss, zu verhungern oder, ich weiß nicht, aufgefressen zu werden, gebissen zu werden? Und dieser Konflikt ist doch sehr viel spannender, weil wir beide Seiten irgendwie verstehen können. Aber nein, genau wie du sagst, es wird wieder so ein schwarz-weiß, simpel, weißt du, das ist der absolute Bösewicht und es ist zu simpel, Adam, heutzutage in der Serienwelt. Ja. Wie ist es denn im Comic gelöst? Wie ist das Commonwealth denn im Comic?
Ich würde sagen, dass man sich sehr viel mehr auf diesen ganzen Klassenaspekt konzentriert. Also das Commonwealth ist halt schon ein Ort, der ziemlich gut funktioniert und der vieles liefert, was man sich so wünschen könnte an Zivilisation und so, wie die Serie auch schon gezeigt hat, als die Alexandrinos da rübergewandert sind. So diese, wir haben irgendwie ein Streichelzoo, wir haben eine ärztliche Versorgung und sowas. Aber diese ganze Sache, die sich durch Tommy auszeichnet in der Serie, von wegen, oh, ich möchte vielleicht nicht aus meiner mir zugewiesenen Position heraus wandern, das ist da viel stärker drin. Also Leute, die irgendwie unzufrieden sind, weil sie vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, nur einen einfachen Job haben, sowas in die Richtung. Und dann gibt's da natürlich auch einen gewissen Widerstand und sowas und dass da ein Aufstand angezettelt wird, weil jetzt irgendwie neue Figuren auftauchen. Aber ich glaube, da im Comic ist es tatsächlich noch viel mehr, weil Rick ist da noch da, viel mehr auf Rick und noch eine andere Figur, nämlich tatsächlich ist auch Dwight da noch eine große Figur, die da eine Rolle spielt. Und das wird eher so auf die auf wenige. Dwight ist der von Negan mit dem Narbengesicht.
Ah, stimmt ja.
Der jetzt bei Fear the Walking Dead ist. Ja, und da gab es den Konflikt auf so einer anderen Ebene. Und die Serie hat daraus einen Konflikt gemacht, der halt auf das übrig gebliebene Ensemble tut und jeder hat dann halt so seine Ecke und sowas. Aber gleichzeitig halt durch diesen omnipräsenten Hornsby immer noch so eine Schurkenfigur da präsentiert, der im Comic gar nicht so eine richtig große Rolle spielt. Und irgendwie, finde ich, ist da die Balance einfach nicht so prickelnd jetzt in der TV-Serie, wie es im Comic ist. Irgendwie gefällt es mir, wie es dort gemacht wurde, ein bisschen besser. Vielleicht, ja, ich weiß nicht. Es ist vielleicht auch schwierig umzusetzen, wenn bestimmte Figuren nicht mehr im Spiel sind oder nicht mehr verfügbar sind oder sowas. Aber gleichzeitig, wie du auch schon ausgeführt hast, hätte man die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die wir jetzt kaum sehen, beziehungsweise die repräsentiert wird durch Neuankömmlinge, nämlich die Alexandrinos und die Hilltopper, hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Weil, gut, wir haben jetzt Mercer und seine Schwester, aber das reicht irgendwie nicht. Ich meine, wir kennen wirklich Commonwealth, die Leute, die da wohnen, kennen wir halt kaum. Und dann interessiert uns vielleicht als TV-Zuschauer auch das Schicksal des Volkes da insgesamt gar nicht. Wir hatten jetzt natürlich auch noch sowas wie hier, so kleine Glimpses haben wir natürlich durch diese April, die da reingeschickt wurde in das Haus, durch den Soldaten, diesen Tyler Davis oder sowas, das hatten wir ja. Aber es reicht, glaube ich, nicht, um ein dreidimensionales Bild zu zeigen, was da im Argen liegt. Verstehst du, was ich meine?
Wir hatten das, nee, absolut. Und wir hatten das auch durch hier Magna und ihre Kellnerkollegin, weißt du? Das war nämlich auch, fand ich, sehr subtil. Da hätte man auch mehr draus machen können. Nee, ich gebe dir absolut recht. Also das ist einfach so schade, weil wie du immer, das ist ja auch die Regel, die erste Regel des Drehbuchs. Warum erwartest du von mir Emotionen, wenn die mir gar nicht beigebracht wurden?
Ja.
Also wie kann ich mit denen mitfühlen, Marco, mit den armen Leuten, wenn ich sie doch gar nicht kenne? Also, es ist wirklich. Das einzig Interessante, was ich hier noch habe zu Episode 13, was ich notiert hatte, war, Commonwealth hat 2 Kinos. Es wurde scheinbar irgendwo gesagt. Mhm. Und was ich sehr interessant fand, keine Prostitution und Gambling.
Ja.
Und ich dachte mir so, einen Ort mit 50.000 Leuten, das hätte ich ja interessant gefunden. Das finde ich ja auch immer interessant, gerade wenn du so vorgibst, so eine perfekte Community zu bauen, weißt du, und alles funktioniert und so, was für düstere Seiten es dann auch gibt, weißt du, in dieser Welt. Und wir haben das ja so ein bisschen auch mal gesehen da mit Fake Stephanie, ne, dass es da ja auch so ein bisschen so andere Sachen gibt. Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, uns wurde ja auch vermittelt, wie wichtig Geld ist. Und es macht keinen Sinn, dass in einem solchen Ort mit 50.000 Leuten da nicht auch solche Auswüchse entstehen.
Also ich denke mal, vielleicht gibt es inoffiziell noch, aber so offiziell jetzt sanktioniert wahrscheinlich nicht. Weil ich meine, alleine dieses komische Klempnerbüro, was wir da gesehen haben, das hatte ja schon ganz viel Dreck am Stecken wahrscheinlich.
Ja, aber das meine ich ja. Das wäre doch so interessant zu sehen, auch was ist dann halt Gambling, Prostitution, also diese ganzen, dass es solche Seiten auch gibt, weißt du, und welche Folgen das auch hat für die Gesellschaft. Gerade wenn, wir haben ja gesehen, hier als auszubildender Soldat wohnt Daryl da irgendwie in seinem komischen Loch da.
Ja.
Also ist ja Crazy Town. Also es ist einfach schade, Adam. Ja, zeig mir die Welt. Und das Krasse finde ich, Adam, ich hätte ja gerne mehr von Commonwealth gesehen.
Ja, aber man verschwendet dann die Zeit halt mit diesem Apartments-Komplex-Ding, wo 2 Folgen irgendwie mit so einem Konflikt, in den Maggie dann auch noch reingezogen wird, aufgebaut werden, die irgendwie so ein bisschen verschenkt waren. Also schon wieder.
Ja, und Adam, ich kann mir nicht vorstellen, dann sitzt da der Writer's Room und dann heißt es, yay, wollen wir ein Sekten-Apartment-Haus, was nachher dann irgendwie wieder vergessen wird? Oder wollen wir mehr von Commonwealth und dem eigentlichen Grundproblem erfahren mit neuen Charakteren oder einer tiefergehenden Charakteranalyse? Yay, wir wollen ein
Sektenhaus. Maggie irgendwas zu tun geben. Ja.
Maggie kann doch sozusagen, sie hätte doch auch anders irgendwie auf Negan treffen können. Und diese ganze Geschichte mit Herschel und so hätte auch anders gebaut werden können. Ich fand das ja schon auch relativ bewegend mit ihm, keine Frage.
Das stimmt, das waren schon gute Aspekte. Also dieses Treffen dann, wo Herschel sich dann nachgeschlichen hat und auf Negan getroffen ist, wo Herschel sich weggeschlichen hat und dann auf Negan getroffen ist, so, falls ich zweimal Herschel gesagt habe. Diese Momente waren eigentlich schon ganz gut. Wobei ich ja, das habe ich auch schon oftmals hier im Podcast kritisiert, immer noch glaube, na gut, wir hatten jetzt Maggie auch eine Zeit lang nicht in der Serie, aber es ist halt einfach so, wenn man sich vor Augen führt, wie viel Zeit da vergangen ist, auch einfach irgendwie kalter Kaffee. Es sind ja auch teilweise 6, 7, 8, 9 Jahre oder sowas schon in der Handlungszeit vergangen. Und die sind trotzdem alle immer noch so nachtragend und immer noch so, diese Geschichte wird dann immer noch so ausgewalzt. Und dann, da greife ich auch wieder vor, im Mid-Season-Finale gibt es dann so einen Dialog zwischen Maggie und Negan, als sie ihn in diesem Erdloch da besucht. Ja, langsam beginne ich dir irgendwie zu vertrauen. what the fuck, er hat dich irgendwie schon 6-mal gerettet innerhalb von 8 Folgen. Danke, und jetzt beginnst du langsam zu vertrauen. Autoren, müsst ihr das wirklich auf 16 Episoden irgendwie ausdehnen, dass dieser Prozess da gezeigt wird? Wir haben es auch schon vorher begriffen.
Ich wollte gerade sagen, ihr reitet da so lang drauf rum. Er rettet dir das Leben. Mehrfach. Und jetzt im Erdloch so, ach ja, so langsam vertraue ich dir. Jetzt, wo du geheiratet hast und irgendwie eine schwangere Frau hast. Vor allem auch von heute auf morgen. Ne? Sie vertraut ihm ihren Sohn an. Alles gut. Ja, Negan, bester Freund.
Ja.
Ich habe auch das Gefühl, dass sie es irgendwie nur gemacht haben, weil sie dachten, oh shit, wir haben jetzt ja irgendwie die Bestellung vom Spin-off bekommen. Also müssen die sich irgendwie langsam wieder vertragen.
Ja, das müsste ja eigentlich schon länger gedreht sein. Und dann irgendwann kam ja diese Verkündung vom Spin-off. Also ich glaube, vom Timing her müsste diese Geschichte schon länger kochen, als das Spin-off jetzt irgendwie so übers Knie gebrochen wurde.
Nee, es kocht schon länger, aber das ist ja auch schon länger her, ne? So. Aber ich habe das Gefühl, dass das teilweise auch so ein Murks ist, weil sie auf einmal dann doch die Bestätigung bekommen haben.
Ach so, okay. Ja.
Ne? So. Ich habe hier noch eine Sache, was ich ganz interessant fand und auch wieder verrückt, war diese Geschichte, da wird doch in Folge 14 noch Daryl und Rosita. Co. werden doch, genau, Rosita, übrigens Rosita sieht immer jede von Folge zu Folge besser aus, kann das sein?
Ich bin gespannt, was du von Magna in Folge 16 hältst, aber da kommen wir dann schon dazu.
Jedenfalls gehen sie ja auf diese kleine Mission, wo sie da von dem Sohn Creep beauftragt werden, um also Geld zu besorgen.
Sebastian, ne? Ja.
Weil seine Mutter also ihn jetzt bestraft hat sozusagen. Adam, kurze Frage. Geld ist also ganz, ganz wichtig in dieser Welt. Ne? Wir sehen also
auf einmal ja.
Wenn Geld in dieser Welt so wichtig ist, würde ich doch alles Geld looten. Wir haben ja vorher irgendwie 20 Jahre lang, oder wie lange ist jetzt die Apokalypse her? 10 Jahre, 12 Jahre, keine Ahnung.
Ja, so in dem Dreh.
Haben wir ja nie Geld gelootet, weil in der Apokalypse ist es ja irrelevant. Du lootest ja ne? Nahrung, ich weiß nicht, Batterien, whatever. Ich würde doch jetzt überall, da muss doch noch massenweise Geld rumliegen. Wir sind ja 10
Vielleicht
Jahre.
Vielleicht mal ein Banküberfall oder so. Oder,
wir sind
oder
doch 10 Jahre zurück, weißt du? Da muss in jedem Haus, müssen doch Tausende von Dollar irgendwie noch, also in jeder Straße in Anführungsstrichen, in jedem Laden müssen doch insgesamt musst du doch easy an Tausende von Dollar kommen. Ich würde sogar jeden Zombie, den ich töte, looten.
Ja.
Weil doch jeder hat doch, weißt du, das ist doch vor Kreditkarte, also vor jetzt EC-Karte und Co. Jetzt gut, wir sind in USA, da wurde immer schon viel mit Kreditkarte bezahlt. Aber wenn ich vor 10 Jahren hier in meiner Straße in Berlin jeden einfach mal looten würde, der hier rumläuft, hätte ich doch locker irgendwie 5.000 Euro zusammen.
Ja.
Und würde ich noch
Aber wir müssen eine super gefährliche Selbstmordmission starten, wo wir schon 30 Leute hingeschickt haben. Und es ist ja auch so ein bisschen so etwas, was Sebastian so als sein Hobby macht oder so, oder auch Hornsby als sein Hobby macht, weil der scheint ja auch involviert zu sein und scheint davon zu wissen. Und wo dann halt schon, ich glaube, die Zahl 30 fällt, ne, dass irgendwie schon 30 Leute da hingeschickt worden sind, um dieses in so einem Panic Room oder in so einem von Zombie umstellten Bereich da in einem Safe an Geld zu kommen. Vielleicht ist es auch inspiriert durch irgendwie Army of the Dead von Zack Snyder oder so. Ich weiß nicht, ob da das Timing hinhaut.
Stimmt, Adam, oh Gott. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass sie da saßen und dachten, ach, wie spannend, das machen wir auch, so ein Heist.
Ja.
Und Adam, nochmal, wenn da 30 Soldaten einfach so als Kanonenfutter missbraucht werden.
Nee, das waren nicht Soldaten, glaube ich, das waren Normalos, die sich irgendwie was zu Schulden haben kommen lassen.
Ach so. Aber generell würde ich ja auch sagen, ich meine, so wie die Soldaten behandelt werden, ich glaube, ich würde auch schon langsam rebellieren, wäre ich Soldat im Commonwealth.
Ja. Aber sie drohen halt auch mal wieder damit, dass, wenn die beiden nicht kooperieren, dass ihren Kindern oder Pflegekindern was getan wird, also Coco und Judith und RJ. Hornsby hat ja auch eine Drohung ausgestoßen gegenüber Herschel, als er sich dann umschaut im Hilltop. Also diese Kindererpressungsnummer ist irgendwie auch so ein ganz heißer Scheiß im Commonwealth, damit man die Leute auch ja hasst, was auch ganz gut funktioniert, weil Sebastian ist ja jetzt auch einer der nervigsten Menschen da, der im Commonwealth herumläuft. Und dann machen es Daryl und Rosita halt, treffen auf besagte April, die ich vorhin schon erwähnt hatte, die irgendwie da zwar ins Haus eingedrungen ist, aber weil der Generator nicht angesprungen ist, nicht zum Safe kam. Und die beiden schaffen es dann, befreien sie. Dann kommen irgendwie aus dem Nichts Mercer und Carol dazu, als die Alarmanlage anspringt, glaube ich. Und dann wird der Rückweg mit dem Zombieschleim angetreten, wobei besagte April gebissen wird, was ich vorhin auch schon erwähnt habe. Ja, und dann entdeckt halt Mercer, was da los ist, und er schießt diese beiden Soldaten, die mit Sebastian zusammenarbeiten, sie sagen ja auch, du bist hier irgendwie nicht unser Kommandant oder sowas, und dann vertuscht er halt diese Sache, wobei wir dann halt auch, bei Mercer sehen wir halt auch immer wieder mehr, dass er mit gewissen Zuständen da unzufrieden ist und irgendwie auch insgesamt, wenn er denn könnte, würde er wahrscheinlich auch gegen Sebastian Milton irgendwie was tun, aber er warnt ja auch Daryl davor, dass es ein Kampf ist, den er irgendwie nicht so gewinnen könnte.
Nochmal die Geschichte mit dem Zombie-Blut, Adam. Wir sehen dann ja diese witzige Szene, wo Daryl, natürlich der große Retter, dann irgendwann seine komischen Plastikschutzdinger abreißt und damit ja auch einen Zombie tötet, ne? Wenn ich das wirklich in Erinnerung habe. Nochmal die Frage, Adam. Warum trage ich Plastikrüstung, wenn ich einfach nur Zombie-Blut tragen könnte? Weil diese Plastikrüstung schützt mich ja nicht vor Schüssen. Das ist ja, ein Schuss geht ja komplett durch. Sie schützt mich aber auch nicht vor einem Zombie-Biss, weil ja da so viele, weißt du, auch die Rückseite der Beine zum Beispiel sind ja gar nicht geschützt, oder da sind ja viel zu viele Lücken, weißt du, auch an der Schulter ist ja auch eine Lücke und sowas.
Gut, aber da würde ich sagen, jeder Schutz ist besser als gar kein Schutz. Also auch dann hättest du.
Aber Adam, ein Regencape mit Zombie-Blut schützt dich mehr als dieser ganze Plastikscheiß, den du trägst. Plus noch so, die haben ja noch so eine Sturmhaube auf, plus eine Augen, wie heißt das, eine Brille, eine Skibrille, plus noch einen Mundschutz.
Aber dann musst du dich wie ein Zombie bewegen und ganz vorsichtig sein, während du in der Montur vielleicht nicht ganz so vorsichtig ist.
Aber ich weiß nicht, ob das alles Sinn ergibt. Du kannst ja trotzdem gebissen werden. Deine ganze Beinrückseite ist ja offen. Du hast ja nur so einen Schoner vorne dran. Du kannst ja hinten immer noch in die Wade gebissen werden.
Ja, und Zombies kriechen da ja auch.
Also nochmal, ein Regencape wiegt ja irgendwie ein Hundertstel davon, was du da trägst, und schützt dich 100-mal mehr. Ich würde ein Regencape tragen. Also ein Regencape mit Zombieblut drauf. Jetzt, wo Zombie-Blut auch hilft und nicht, es muss nicht Schleim sein, ja, noch viel besser, ist leichter. Und du hast einfach nur Blut drauf.
Mir ist halt aufgefallen, dass Daryl irgendwann aufhört, einfach auch die Uniform zu tragen in den letzten paar Folgen. Und dann bei der einen Sache, ich glaube, das ist dann in der 15. Folge, wird das auch noch von Hornsby kommentiert, von wegen, setz deine Maske auf oder deine Uniform auf. Nee, er hat da zwar die Uniform an, aber die Maske nicht auf als einziger. Und dann wird er halt von Hornsby zurechtgewiesen. Und später sieht man ihn dann komplett ohne die Montur.
Daryl kann nicht Soldat werden, weil er viel zu cool ist für die Uniform, weil die viel zu scheiße aussieht. Und deswegen muss ich die ganze Zeit lachen, weil genau wie du sagst, dann zieht er sie aus, dann wird er gesagt, er soll sie wieder anziehen. Dann hat er sie teilweise an, ich habe mich so bepisst vor Lachen, dann hängt die so ganz tief. Also die meisten tragen ja die Rüstung bis oben hin, ne? Also die geht bis zum, ich weiß nicht, Schlüsselbein oder so, ne? Und dann siehst du irgendwann Daryl und die hängt so fast, es sieht aus, als ob er so ein Kleid anhat, weißt du? Die geht so bis kurz über die Nippel. Und dann hat er sie wieder aus, dann hat er sie wieder kurz an, weil er mal Maggie im Hilltop ist, damit wir diesen Cliffhanger noch irgendwie gesehen haben. Dann zieht er sie wieder aus, weil er einfach cooler ist. Daryl ist zu cool für die Rüstung, weil die einfach zu scheiße aussieht. Und weiterhin, ich meine, dieser Plastik-Poschi ist einfach designtechnisch immer noch ein absoluter Affront.
Hast du denn noch Notizen für die 14. oder gehen wir kurz rüber zur 15.?
Das wollte ich noch kurz erwähnen. Ich hatte die Folgen 12 bis 14 in einem Schub gesehen. Wir hatten ja jetzt nicht wöchentlich aufgenommen. Und ich muss sagen, es klingt sehr negativ, jetzt wie wir sie besprochen haben. Beim Schauen war ich eigentlich relativ zufrieden. Also ich fand es nicht gut, was ich sah. Aber so die drei Folgen am Stück flutschten wahnsinnig gut dahin. Und ich war irgendwie nicht grantig. Und ich kann es ganz schlecht beschreiben, weil wir halt immer wöchentlich geschaut haben, irgendwie TVD. Und du ja sowieso auch wegen der Reviews. Ich kann vielen Leuten, die das auch geschrieben haben unter deiner Review, nur sagen, dass die drei am Stück mir sehr viel besser gefallen haben, als, schätze ich mal, hätte ich sie einzeln gesehen.
Ja, man achtet halt wahrscheinlich auch, wenn man es einzeln bespricht und kritisiert, noch viel mehr auf gewisse Kleinigkeiten, wenn es denn irgendwie nicht den Geschmack trifft oder so. Sobald es ja irgendwie so irgendwas, eine Ungereimtheit gibt, dann könnte man sich auch auf gewisse Sachen versteifen. Das ist, glaube ich, einfach in der Natur der Sache.
Und ich glaube auch, weil die ja doch, sag ich mal, jetzt sehr viel mehr aufeinander aufbauen. Und ich glaube, dass das einfach sehr viel angenehmer ist beim Gucken, als wenn du alle 7 Tage dann irgendwie versuchst, dich zu erinnern, was da nochmal passiert ist.
Ja. 15. Folge, Trust. Da wird gezeigt, was in diesen 6 Monaten passiert ist, die wir da kurz zuvor gesehen hatten als Zeitsprung. Und da stellte sich, wie gesagt, heraus, dass Maggie und Daryl gar nicht verfeindet sind, aber Hornsby halt rumnervt und sie so einen Groll gegen Hornsby schiebt, auch wegen dieser ganzen Apartment-Komplex-Sache. Und nun bittet Daryl darum, im Hilltop mal sich umschauen zu dürfen. Und das nutzt Hornsby dann, um überall nach Spuren zu suchen. Also zunächst mal findet er ein Auto, was neu ist, wo er sich als irgendwie Autoschrauber Crack Pimp My Ride Hornsby herausstellt, der dann so ein kaputtes Kabel oder so wieder einsteckt und dann noch so ein anderes Ding findet und erwartet, dass der Zündschlüssel dann wieder funktioniert. Aber das hat man entweder schon sabotiert oder keine Ahnung. Da gab es ja auch nicht so eine richtige Erklärung, weil die Blicke von Maggie und Daryl sahen ja auch so aus, als hätten sie erwartet, dass das Ding anspringt, wenn er es umdreht. Und dann gibt es auch noch die Situation, wo er mit Herschel spricht, dessen Mütze er ja gefunden hatte im Apartmentkomplex und ihn auch befragt, ob seine Mutti denn einen coolen Ausflug gemacht hat in letzter Zeit. Und dann wird er von Elijah halt so an die Wand gedrückt, der Lance. Und dann zeigt auch Daryl, dass seine Waffe auf Hornsby und ist ein bisschen angepisst. Also da sieht man ja schon, dass das ganze die ganze Kooperation irgendwie bröckelt und auch Daryl langsam die Schnauze dick hat von ihm. Und dann ist das auch die Folge, in der die Allianz mit Lea entsteht und mit Hornsby, die auch irgendwie aus dem Nichts kommt, weil ja, du hast meine Waffen gestohlen, ja, dann kannst du ja auch Maggie für mich umbringen. So, geil.
Ja, vor allem nochmal, haben wir irgendwie auch eine Begründung erfahren? Also ich weiß, dass Lea natürlich immer noch die Rache üben will an Maggie, ne? Logisch.
Ja.
Aber ich würde mich doch trotzdem nicht jetzt, also warum folgt sie dann? Gut, sie kriegt noch ein paar Pieps, ne, dazu. Ja, na gut. Ich war sehr viel mehr interessiert bei der ganzen Geschose, wie es jetzt im Commonwealth weitergeht.
Und da gibt es halt die von mir schon angedeutete geheime Klinik, die Ezekiel in seinem Streichelzoo aufgezogen hat. Und wo er sich dann irgendwie mit Tommy auch irgendwie Sachen aus dem Krankenhaus besorgt, damit er die Blinddarm-OP durchziehen kann. Ich habe mich nur gefragt, woher wusste er, als er da erwischt wurde, dass Carol diejenige ist, die zu ihnen kommen wird oder nicht? Und das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können, weil ist das jetzt Carols Job oder nicht? Er weiß ja, dass sie in der Bäckerei arbeitet, glaube ich. Das war irgendwie so ein glücklicher Zufall.
Ich glaube, es wurde so ein bisschen erklärt damit, dass er immer schon wusste, dass Carol ja so schlau ist und da wahrscheinlich irgendwie einen besonderen, einflussreichen Job jetzt innehat, weil sie halt Carol ist, ne? So. Mhm. Ich fand viel komischer, und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie auch falsch verstanden habe, aber Ezekiel will doch, dass Tommy jetzt OPs macht für Leute, die nicht so viel Geld haben, korrekt?
Ja, ja.
Wir wissen aber doch auch, oder zumindest wurde das kolportiert, dass Tommy krank ist, also psychisch krank und leidet an seinem Job, nämlich Arzt zu sein. Das heißt also, ja. Ezekiel will, dass er jetzt seinen Job macht, den er aber eigentlich gar nicht machen will, weil er dadurch krank wird.
Weiß Ezekiel denn, dass er die Probleme hat? Ist das vielleicht so die Brücke, die da fehlt? Also aber Yumiko noch, weiß es, ja?
Ich meine, der sieht ja auch ein bisschen krank aus und sowas. Und ich verstehe auch nicht, warum sagt ihm Tommy nicht? Also ich meine, das soll doch eigentlich der Konflikt sein, den Tommy hat, oder? Es scheint ihm ja wirklich psychische Schwierigkeiten zu bereiten, als seinen Job als Arzt auszuführen.
In der Folge haben sie es, glaube ich, so gesagt, dass er an dem Morgen einen Patienten verloren hatte bei einem Eingriff. Und das hat Ezekiel, glaube ich, der immer so ein bisschen Mr. Optimismus und Happy-Go-Lucky-Guy ist, dazu inspiriert, dass er ihn irgendwie aufheitern wird. Ich glaube, das war so ein bisschen dann der Hook dieser Episode oder dieses kleinen Arts.
Ach ja, dann mach eine neue OP, wenn vielleicht hast du Glück und er stirbt nicht oder sie stirbt nicht.
Ich habe Vertrauen in dich. Na, weil es halt so ein Routine-Eingriff ist. So ein Blinddarm, wer stirbt denn schon an der Blinddarm-OP? Außer du bist in der Zombie-Apokalypse und hast unzureichende medizinische Equipment und irgendwie keine sterilen Konditionen.
Also ich weiß nicht, ich fand das alles so ein bisschen, brauchte ich diese ganze Storyline? Also ich weiß, ich war früher immer sehr hart mit Ezekiel und dachte immer so, es ist mir eigentlich auch egal, ob er stirbt oder lebt. Komischerweise war ich jetzt ganz happy, dass er doch nicht gestorben ist. Ich fand das irgendwie auch ganz niedlich, wie jetzt Ezekiel und Carol wieder irgendwie so ein bisschen da in so Dialogen wieder verstrickt waren. Aber dieser ganze Plot ist auch so, eigentlich brauchte ich den auch nicht, oder?
Ja, ich glaube, der bereitet dann vielleicht vor, in der 16. Episode sehen wir dann, dass irgendwie Ezekiel vielleicht so ein kleines Underground-Railroad-Netzwerk aufgebaut hatte in der Zwischenzeit, von dem wir auch nie was mitbekommen hatten. Vielleicht ist das einfach nur so der kleine, subtile Clou. Und im Commonwealth passiert ja dann auch noch was anderes, nämlich Mercer hat seine Beziehung mit Princess ein bisschen vertieft und die beiden landen in der Kiste, wobei er irgendwie nicht schlafen kann wegen dieser ganzen Soldatenangelegenheit, die er da erschossen hatte und weil er irgendwie moralisch sich hinterfragt, ob was er da alles macht und ob er nicht mal sich auflehnen sollte oder sonst irgendwas. Ja, und er kann sie ihr erstmal aber nicht öffnen und dann gibt es so ein Gespräch, wo Max, seine Schwester, ihn beim Workout konfrontiert und befragt, wo man mal zeigt, wie, was für ein Schrank der Mercer eigentlich ist. Ja, und dann hat er halt so einen Sinneswandel und scheint sich ein bisschen mehr der Princess öffnen zu können.
Was ich nicht so ganz verstanden habe, also genau, er hat ja immer noch ein schlechtes Gewissen wegen den beiden Dudes, ne, die er da umgebracht hat. Hm. Wobei ich denke, ich fand, das wirkte auch so sehr
kaltblütig.
Ja, genau. Und ich fragte mich in dem Moment, ich dachte, es sollte suggeriert werden, dass er das schon öfter getan hätte. Also, dass man auch bei Mercer sich nicht ganz sicher ist, ob der jetzt wirklich gut oder vielleicht auch ein bisschen böse ist oder sowas. Und jetzt sehen wir ihn halt, wie er sich so Gedanken macht. Dann denke ich immer so, dann hätte ich die, glaube ich, weniger kaltblütig erschossen. Weißt du, was ich meine? Also, ich fand, ja, das war so ein bisschen, hinkte bei mir so ein bisschen. Was ich noch interessant fand, und ich glaube, das passiert in der nächsten Folge, aber ich glaube, es passt ganz gut hierhin. Sie reden ja auch darüber, wie viel Sex sie schon gehabt haben, ne, die beiden. Wo ich denke, als wir Princess getroffen haben, lief sie da nicht alleine irgendwie in der Stadt rum?
Ja.
Ich fand, es wirkte so, als ob sie auch schon viele Jahre alleine gewesen wäre. Meinte sie jetzt also die Zeit vor der Apokalypse, wo ich dachte, ja. Wie alt ist denn Princess? Ich dachte immer, die wäre noch relativ jung.
Ja, weiß ich nicht. Also die ist bestimmt Mitte 30, würde ich tippen.
Ach, wirklich?
Ja.
Also jetzt nicht die Schauspielerin, ne? Ich meine der Charakter Princess.
Ja.
Ach, ich so wild. Tippen. Ich dachte immer, Princess sollte viel jünger jünger sein, weil sie auch so...
Also es wurde ja schon etabliert, dass die eine Zeit lang auf sich allein gestellt ist. Deswegen, ich weiß nicht, kann ja auch anders sein, aber das ist so ein bisschen mein Eindruck gewesen.
Ach so, ich hätte die immer irgendwie Mitte, Ende 20 mir vorgestellt. Eher Mitte 20, weil sie ja auch so, weißt du, mit dieser pinken Jacke und so ein bisschen kindlich, naiv, ja, weißt du, so ein bisschen überdreht. Okay. Ja, na, dann nehme ich es wieder zurück. Weil ich dachte,
aber ich kann natürlich auch total daneben liegen. Ne? Ich bin ja hier auch nicht irgendwie so, dass irgendwie...
Nee, aber deswegen dachte ich, weil wenn sie 25 ist und die Apokalypse jetzt irgendwie seit 12 Jahren besteht, dann wäre sie irgendwie 13 gewesen vor der Apokalypse, wo ich mich dann fragte, wo hattest du denn so viel Sex die ganze Zeit, wenn du alleine in der Stadt warst?
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also sorry, ja, das war meine Herangehensweise. Dann noch ein Punkt, den ich ganz gerne hier erwähnen würde. Und ich weiß nicht, ob der wirklich passt, aber ich würde es trotzdem gerne erwähnen, weil ich das nämlich sehr positiv finde bei The Walking Dead. Ich finde hier bei Mercer sehr schön, dass er so ein bisschen so der sexy Dude ist, oder? Kann man das sagen? Also ich finde, er wird so ein bisschen so dargestellt, als ob er so irgendwie der coole Love Interest ist, der irgendwie jetzt auch seine Muskeln zeigen kann da in dem Fitnessstudio.
Ja.
Und ich finde, das ist sehr, sehr cool, weil wir haben ja jetzt auch gerade in den USA eine Diskussion, die, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht angekommen ist, die ich aber sehr interessant finde, und zwar über Colorism. Und ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal auseinandergesetzt hast, Adam. Und zwar geht es darum, dass ja in vielen Serien und Filmen, wenn schwarze Menschen gecastet werden, sehr hell schwarze Menschen gecastet werden. Wir hatten die Diskussion zum Beispiel auch bei Bridgerton zum Beispiel, dass Hauptcharaktere, wenn sie schwarz sind und Love Interests sind, sehr, sehr hell sind und sehr, sag ich mal, Features vorweisen, die dem weißen Publikum gefallen. Und das ist, wie gesagt, eine Diskussion, die sehr intensiv in USA geführt wird und das gerade also sozusagen auch, wenn es um Frauen geht, um schwarze Frauen, die als sehr hübsch und attraktiv gesehen werden, dass die halt oft sehr, sehr hell sind. Mhm. Das, wie gesagt, also könnt ihr gerne nochmal nachlesen, Colorism, ich folge so einer YouTuberin, die das, wo ich das erste Mal drüber von gehört hatte überhaupt, fand ich sehr, sehr interessant. Und wenn du dich einmal damit auseinandersetzt, dann fällt es dir auch extrem auf. Und warum erwähne ich das? Also ich habe es jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber lest euch das gerne mal an. Ich finde es hier wirklich cool, dass sie sozusagen einen Love Interest zeigen, der einfach jetzt nicht super, super hell ist. Und ich finde, es ist wirklich toll. Und da ging mir auch nochmal rauf, führte mir es nochmal in Erinnerung, dass ich fand, The Walking Dead hatte immer schon einen sehr, 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 sehr diversen Cast.
Ja.
Und ich finde, sie haben das wirklich schon damals, also ich meine, wie lange ist es jetzt her, die erste Staffel? Das ist ja auch schon 12, 13
Jahre.
Ne, Jahre her, dass das, fand ich, immer etwas sehr, sehr Gutes war bei The Walking Dead und dass sie ja auch schwarze, also Asian Representation, Latin Representation, dass sie da wirklich wahnsinnig gut und divers immer gecastet haben und gerade auch was die Love Interests anging. Das wollte ich nur noch einmal kurz erwähnen, weil das ist mir hier aufgefallen und ich finde auch bei Mercer machen sie es sehr, sehr gut.
Ja. Ich musste gerade überlegen, weil ich in letzter Zeit auch öfter mal so ein paar Serien verfolgt habe mit All-Black-Casts, also sowas wie Run the World, Harlem oder auch Bel-Air und ob das da auch so ist, aber da sind die eigentlich alle relativ ausgewogen und das sind ja dann halt auch wirklich All-Black-Casts, ne? Also da merkst du dann die Unterschiede gar nicht, aber wenn es jetzt halt tatsächlich so ein Ensemble-Zeugs ist, dann kann das, glaube ich, tatsächlich schon mal manchmal vorkommen, ja, hast recht. Hattest du sonst noch was zur 15. Folge oder geht's dann zum Mid-Season-Finale, zum allerletzten?
Wir haben im Cliffhanger haben wir ja wieder die Lea-Szene, ne, glaube ich. Und dann fragte ich mich, dachte jemand wirklich, es wäre eine tolle Idee, mehrfach Lea für den Cliffhanger zu benutzen? Also wieder die alte Frage, Adam. Sitzt da wirklich das Autorenteam und sagt so, oh geil, die Zuschauenden freuen sich so sehr, wenn Lea wieder zu sehen ist und können gar nicht erwarten, ob jetzt Lea dahinter steckt und wann Lea auf Maggie trifft. Wir müssen sie wieder in den Cliffhanger packen, das kommt bestimmt gut.
Es gibt ja manchmal so auf YouTube und bei AMC.com oder so, so nach der Episode, glaube ich, solche Nachklapp-Diskussionen mit Angela Kang und die formuliert das dann natürlich auch immer so tatsächlich wie, oh ja, wir haben Lea als so eine Figur aufgebaut, zu der wir natürlich immer wieder zurückkehren wollten, weil damals in den Bonus-Episoden haben wir sie eingeführt und jetzt schließt sich der Kreis und hast du nicht gesehen. Aber mein persönlicher Eindruck ist, ich weiß nicht, ob es für diese Figur irgendwo viel Liebe gibt oder nicht. Ich persönlich habe, glaube ich, auch schon überall deutlich gemacht, dass ich sie nicht besonders spannend finde. Und naja, jetzt wird's halt endgültig sich darum gekümmert, was ich positiv begrüße.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Folge 16.
Heuschreckenplage, Hornsby gegen mit Lea gegen Maggie, Erdloch, Negan und Daryl, Gabriel und Aaron locken die Soldaten in den Hinterhalt, nachdem sie irgendwie geradet haben und davor irgendwie 10, 15 Minuten Zeit verplempert haben in irgendwelchen Clearing-Sachen, wo sie nach den Waffendieben gesucht haben. Ja. Das passiert in dem Finale.
Ich musste so lachen, weil ich erinnerte mich an einen Tweet. Ich habe leider vergessen, wer der Verfasser des Tweets ist. Aber ich habe so lachen müssen, weil ich glaube, er schrieb, ich glaube, es war ein Er, das Unrealistischste an The Walking Dead ist, dass Aaron noch Single ist.
Da kann ich auch Comicwissen andeuten. In den Comics gibt es ja die Figur Jesus noch. Und mit der wandelt er dann, glaube ich, so im Commonwealth-Part ein bisschen mehr an. Schade, dass aus Jesus leider nichts wurde in der Serie.
Und auch alles, was du gerade aufgeführt hast, ich fand, das war wirklich ein sehr, sehr schlechtes Finale. Also alle diese Storylines haben mich zero interessiert. Zero. Das Interessanteste fand ich noch fast diese kurze Liebesdudelei zwischen Eugene und Max, weil ich auch dir recht geben muss. Ich finde, die haben
direkt nochmal Sexy Time hinten dran nach Mercer und Princess.
Die haben eine gewisse Chemie sogar, weißt du? Ich verstehe zwar nicht, warum Sexy Time jetzt nicht abgebildet wird, sondern immer nur so Aftermath Sexy Time, aber ich denke, gut, das ist halt The Walking Dead, whatever. Ja. Obwohl wir bei AMC sind, aber nein, ne, auch Basic Cable, wir brauchen irgendwie nur Aftermath danach. Auch übrigens, ich glaube, das war das kleinste Bett, was ich jemals gesehen habe.
Das ist mir auch
Was war das denn bitte für ein Kinderbett?
Ja.
So 1,10 Meter, würde ich sagen, maximal. Ja. Und nochmal eine Frage, Adam. Du bist ja Brillenträger, oder? Das darf ich doch sagen. Mhm. Du schläfst wahrscheinlich nicht mit Brille.
Nein, warum?
So, wenn du aufstehst, würdest du dann ohne Brille anfangen zu lesen?
Nee.
Ja, natürlich nicht. Wer tut denn das? Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, und
vielleicht ist er ja kurz- oder langsichtig oder so, keine Ahnung. Aber
nee. Und die letzte Geschichte natürlich, Eugene, bitte zieh deine Scheißsocken aus. Es geht echt gar nicht. Es geht wirklich gar nicht. Obwohl ich sagen muss, Eugene mit einem Man-Bun sieht auch tausendmal besser aus als Eugene mit diesem komischen Zopf. Also, nee, das fand ich mit Abstand wirklich von diesen ganzen Plots, die du gerade erzählt hast, die interessanteste und beste Szene. Und das finde ich echt für ein Mid-Season-Finale, Adam. Wie groß waren früher Mid-Season-Finals von Walking Dead?
Ja. Und das Problem ist halt auch, dass zum Beispiel, es gibt ja diese Konfrontation von Leo und Maggie, wo sie miteinander kämpfen. Und dann gibt es auch noch dieses Shootout mit Daryl und Co. Und beide Szenen waren irgendwie auch teilweise wieder verwirrend geschnitten, so Classic Walking Dead. Also dieses Daryl-Ding war wieder so fast so wie diese Staffel 8-Sache mit den Saviors und so und A-Team-mäßig, dass die drei dagegen irgendwelche Stormtrooper, die nicht zielen können, die Oberhand gewinnen, wobei das natürlich unsere drei Helden sind und sich Aaron zumindest mal eine Kugel in die Schulter zuziehen kann. Und diese Lea und Maggie-Kampf, den fand ich auch irgendwie schwach inszeniert. Und vielleicht ist es auch wegen Lea oder so, dass es mir alles egal ist. Aber irgendwie, es war eine sehr actionlastige Episode, wo mir die Action aber komplett am Popo vorbeigegangen ist einfach.
Witzigerweise dachte ich bei dem Lea und Maggie-Kampf, dass es sogar ein besserer Kampf war als sonst. Und dass der Schnitt sogar auch besser war, als ich ihn oftmals fand in solchen Handgemengekämpfen.
Aber da ist auch wieder so ein Ding, was bei The Walking Dead sich jetzt schon wieder wiederholt hat. Es gibt ja vorher diese Konfrontation im Wald, wo Maggie dann von Lea ausgenockt wird. Und dann gibt's ja den Schnitt und dann hat Lea Maggie gefesselt und in irgendeine Hütte gebracht und so. Und das ist ja genau das Gleiche, was sie mit Daryl gemacht hat. Also entweder ist es halt so eine Spiegelung oder sonst irgendwas oder einfach nur lazy writing, dass man das wieder genutzt hat, damit sich Maggie dann aus den Fesseln befreien kann und sie ihren großen Schurkenmonolog halten kann von wegen, ich werde deine ganze Familie töten und so hast du nicht gesehen. Wobei Hornsby ihr ja vorher gesagt hat, ja, ich möchte irgendwie sehen, dass sie gestorben ist. Aber trotzdem zögert sie halt alles wieder so heraus und hätte es schon lange tun können.
Ja, was mich daran immer nervt, ist, dass uns wurde ja immer kolportiert, was für eine geile Military Lady irgendwie Lea ist, aber sie ist nicht in der Lage, eine Frau zu fesseln. Also was heißt jetzt Frau? Also einen Menschen, das kann auch ein Mann sein. Sie ist nicht in der Lage, einen Menschen zu fesseln.
Und wo ist eigentlich Doc die ganze Zeit in letzter Zeit?
Ach, Adam, ja, ich fände es schade. Also wie gesagt, ich fand, es war wirklich völlig, völlig unbefriedigend, uninteressant. Ich habe da jetzt wirklich, worauf ich mich jetzt am ehesten noch freue, ist, wie es mit Eugene und Max weitergeht. Wer hätte das gedacht? Das ist wirklich, so tief bin ich schon gesunken.
Was wir jetzt noch ein bisschen verschwiegen haben, ist ja diese ganze Storyline, dass Max ja auch Spion spielen soll für ihre Gruppe und dann halt auch bei Pamela im Büro eine Akte besorgt. Dann trifft sie auf Sebastian, der irgendwie betrunken oder auf Drogen ist oder so und irgendwie
auf Bösewicht.
Bösewicht. mit seiner Mutter sprechen möchte. Und dann sehen wir dann halt diesen Verschwörungskreis, wo dann auch Conny, Kelly, Magna, die jetzt auf einmal auch für die Übersetzung zuständig ist, für Conny, plus Ezekiel dazukommen, der ja dann halt auch sein kleines Netzwerk mit reinbringt. Erstmal musst du sagen, wie fandst du Magna? Und wie fandst du insgesamt diesen kleinen Kreis der Verschwörer, die ja dann irgendwie so eine Zeitungsstory auf den Weg bringen, weil sie davor irgendwie nicht die richtigen Beweise haben, was da in dieser Liste steht?
Also, sorry, Adam, ich bin ja easy to please, wie ich immer sage. Viele glauben mir das ja nicht, aber nee, brauch halt eine Bluse und Hosenträger, sorry. Also sie ist natürlich weiterhin hot, aber es ist jetzt nicht mehr, wie gesagt, Bluse und Hosenträger ist bei mir wirklich der absolute Shit. Ich hätte mich aber auch kurzzeitig gefragt, konnte sie immer schon gebärden?
Muss sie ja, wenn sie mit Conny wahrscheinlich da auf dem Weg war, das hat sie wahrscheinlich dann irgendwann gelernt. Also ich fand es jetzt nicht irgendwie ein Stretch, dass sie es gemacht hat, ich fand es nur bemerkenswert, dass es davor immer Kelly gemacht hat und dass die jetzt so quasi mal übernommen hat.
Ich fand es auch gut, dass sie es, also ich fände sowieso ja schön, wenn es dann auch mehr Leute könnten sozusagen. Ich fand ein bisschen schade, ich fand, es wirkte so ein bisschen wie, als ob sie bei Magna sah es so ein bisschen aus, als ob sie so wie bei einer Flugbegleiterin, weißt du, als ob sie gerade so die Ausgänge mir zeigt oder so. Vielleicht waren das auch gerade die Worte, die sie zeigt, aber ich musste ein bisschen schmunzeln in dem Moment. Nein, insgesamt freut es mich ja, dass es diese Verschwörungsgruppe gibt. Aber nochmal, Adam, so schlimm kann ja Commonwealth nicht sein, wenn wir noch eine freie Presse haben.
Ja.
Also das ist
ja, bisher hat die Presse ja nichts Kritisches geschrieben. Und
das macht doch überhaupt keinen Sinn, Adam. Du hast jetzt irgendwie, Operationen finden nicht mehr statt. Ich weiß nicht, Soldaten oder Leute verschwinden. Du hast diese Ungerechtigkeit, dass irgendwie eine Kellnerin noch nicht mal irgendwie sonst was kaufen kann. Du wohnst im Loch auf einer Matratze mit deiner Tochter. Da muss es doch schon mal Presse gegeben haben oder einen Aufschrei. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, dass das noch gar nicht stattgefunden hat oder dass wir noch eine freie Presse haben überhaupt.
Mich wundert es halt nur, dass wir Conny davor mit ihrer Chefredakteurin oder was es da war, Herausgeberin, haben sprechen sehen und dann hatte sie die eine Story abgebügelt und jetzt drucken sie einfach so diese Story von wegen Pamela Milton is lying to you auf der Titelseite. Da ist schon dann wieder so ein großer Sprung in der Logik oder in der Herangehensweise drin. Also Und ich meine, was passiert jetzt eigentlich, wenn diese Titelseite gedruckt wird? Ich meine, kann man das nicht als erfahrene Politikerin auch irgendwie abbügeln oder so? Mal sehen, was daraus überhaupt folgt.
Ja, aber das heißt ja auch, dass die überhaupt keine Angst haben. Also ich weiß nicht, ich hätte mir schon gewünscht, dass so dieser Unrechtsstaat irgendwie dann doch ein bisschen doller gezeigt wurde. Ich glaube, das ist mein Problem, dass ich einfach, wie du schon eingangs sagtest, wir haben einfach nie ein Gespür dafür bekommen, wie es ist, da im Commonwealth zu leben. Wir haben zwar Andeutungen bekommen, aber jetzt mit dem Artikel,
Der Plan von der Gruppierung ist halt auch irgendwie nicht so klar oder was die Konsequenzen sind oder was eine Person wie Max fürchten muss oder es gibt zumindest die Andeutung, dass Conny ja gesagt hat, dass sie so einen journalistischen Ethos hat, dass sie diese eine Sache nicht drucken wollte, weil sie nicht die konkreten Beweise hatte, aber es ist schon irgendwo logisch, dass sie über Sebastian Milton sprechen oder schreiben könnte, wenn sie denn zwei Zeugen hatten mit Rosita und Daryl, die da wahrscheinlich irgendwie noch mehr sagen könnten oder mit Max, die irgendwie Sachen bestätigen kann. Also da ist schon eine kleine Logik drin, aber auf der anderen Seite halt wieder, warum, ja, also ich meine, so ganz klar ist das alles trotzdem nicht.
Trotzdem fand ich es irgendwie ganz schön, dass die da zusammen waren. Ne? Also das waren, sage ich mal, Szenen, die ich mir gerne angeschaut habe, sage ich mal so. Das waren keine Szenen, wo ich mit den Augen gerollt habe, wie als Lea irgendwie Terminator-like in Slow-Mo da durchs Haus lief.
Naja, und dann gibt es ja noch die Szene, wo Daryl Lea erschießt und danach irgendwie auch noch Lance Hornsby in die Wange schießt und er dann sagt, now we take it all und dann die Flagge in Hilltop und gehisst wird und dann Oceanside irgendwie aufgestellt wird in einer Reihe und dann noch so ein Coin-Toss kommt von ihm. Also er scheint jetzt wohl tatsächlich, außer es ist natürlich wieder so ein nichtssagender Cliffhanger, aber er scheint jetzt schon so ein bisschen in den richtigen Schurkenmodus zu wechseln und irgendwie willkürlich auch Leute erschießen zu wollen, wenn es denn die Situation verlangt.
Aber meine kurze Frage, Sie haben doch Alexandria eigentlich verlassen, oder?
Alexandria, ja.
Who cares? Da kann doch jeder eine Fahne. Also ich habe das Gefühl, die Szene...
Die Fahne war ja in Hilltop.
Auch in Alexandria.
Ach so, okay.
Auch in... Gut, Oceanside, ich weiß nicht, ob da die Fahne zu sehen war, aber man sieht ja so ganz theatralisch immer die Fahne dann über Alexandria, die Fahne über Hilltop, ich meine auch über Oceanside, keine Ahnung, Klammern. Aber dann denke ich immer so, ihr habt doch Alexandria verlassen und ich meine Maggie und ihre 5 oder 4 weiteren Leute,
minus Marco, die jetzt im Erdloch wohnen,
ich wollte gerade sagen, sind ja auch nicht in Hilltop. Und dann dachte ich mir, das ist so ein bisschen mein Gefühl, glaube ich, was ihr denkt, was ich dabei habe, wenn jetzt also die Fahne da gezeigt wird, ist halt ein bisschen minimiert, weil ihr es ja fucking verlassen habt.
Ja.
Und klar, ich meine, die Frage stellt sich natürlich, also was macht jetzt Hornsby da mit diesen Locations? Wird da sozusagen eine Anpflanzung stattfinden? Wird er vielleicht jetzt die Leute von Oceanside dazu zwingen, dort irgendwie zu arbeiten oder so? Also wie gesagt, es macht ja nur Sinn, wenn die als Zwangsarbeiter irgendwie verwendet werden oder sowas, ne? Sonst die zu ernähren, macht ja wenig Sinn. Also ich habe keine Ahnung, Adam. Aber Gefühle hatte ich dabei leider nicht. Sorry. Du?
Ja, nee, also nicht so ganz. Also ich sehe schon, was sie da machen wollten. Das sind so auch klassische Comic-Bilder als Teaser oder so, die irgendwie schon eine Wirkung haben, so von wegen, aha, jetzt ist die Kacke aber am Dampfen. Aber wenn es denn das Schicksal von Oceanside ist, wo wir vielleicht einen Charakter, wenn wir uns bemühen, beim Namen nennen können, dann ist mir der Rest eigentlich auch egal.
Ja, war da noch jemand da, den wir kannten? Also ich habe mir total...
Diese Rachel ist halt da, ne? Aber sonst, keine Ahnung.
Aber haben wir Luke, die gesehen in der Gruppe?
Ja, ich glaube, die war die erste, die dann irgendwie abgeführt wurde. Ja, aber du hast schon recht. Es ist irgendwie so ein bisschen ein verpuffter Effekt, den man uns da präsentiert. Und eigentlich geht's ja, weiß ich nicht, jetzt steuert alles auf so einen neuen Konflikt von Alexandria und Hilltop versus irgendwie Commonwealth hin oder was? Keine Ahnung. Und das will man in 8 Episoden erzählen.
Du denkst, Hornsby löst sich jetzt sozusagen ab von, wird er sein eigenes Ding machen?
Ach so, nö. Aber ich meine, wir haben ja, also Daryl kann ja nicht unbedingt nach Commonwealth, so wie es jetzt läuft, zurückkehren oder Aaron und Gabriel oder sowas.
Aber das Ding ist ja auch, ich habe es ja auch nie ganz verstanden, sind denn die Leute, die im Commonwealth sind, sind doch eingesperrt, oder? Die können nicht raus.
Naja, eingesperrt ist so eine Sache.
Weil ich meine, Gerald, du hast ja recht, er kann ja nicht zurück und er will ja Ruthie wahrscheinlich natürlich zurückhaben.
Judith, meinst du?
Judith, sorry. Ich sage immer Ruthie. Wer ist denn Ruthie nochmal?
Es gibt, glaube ich, noch die Aaron-Tochter.
Ach ja, stimmt ja. Sorry. Nee, Judith. Hat denn Hornsby Gerald gesehen, dass er ihn angeschossen hat? Nee, ne?
Nee, nicht unbedingt.
Ich weiß gar nicht, was jetzt der Konflikt ist. Also natürlich unsere Peeps gegen Commonwealth, es muss ja irgendwie eine Art Aufstand geben, oder? Das ist ja, also der
Ja.
Artikel plus irgendwie andere Geschichten müssen jetzt ja zu einem Aufstand führen und einen Putsch.
Pamela Milton ist halt so eine Non-Figur bisher, dass das eigentlich ist ja der Macher irgendwie Hornsby und den müsste man ja wegkriegen und dann ist halt die Frage, hat das irgendwie Konsequenzen für Pamela oder nicht? Und wird da vielleicht irgendwie mal eine Wahl stattfinden oder nicht? Oder wird es zu einem Bürgerkrieg kommen oder zu einem offenen Konflikt mit den Leuten, die draußen sind und denen, die drin sind? Was ist mit so einer Carol? Die wird ja wahrscheinlich eigentlich auch nicht so plötzlich irgendwie gegen Daryl oder Maggie agieren oder sowas, sondern immer ihre eigene Agenda fahren. Ja, keine Ahnung, was sie in den 8 Episoden da dann für einen Konflikt jetzt aufbauen. Ich bin ein bisschen überfragt, weil es halt auch ein bisschen abweicht von den Comics, wobei ich gewisse Elemente und Momente eigentlich noch erwarte, dass sie passieren, halt mit einer Abwandlung, weil einige Charaktere nicht mehr da sind. Aber ich bin ein bisschen ratlos jetzt nach diesem Mid-Season-Finale.
Ich würde ja auch einfach gehen. Also ganz ehrlich, ich würde mir ja auch irgendwie, das dachte ich ja vorher schon. Also warum mich jetzt hier, Daryl zum Beispiel, warum sollte ich im Commonwealth sein, wenn ich da auf einer Matratze hocke mit meiner Tochter? Klar, du kannst jetzt sagen, die Tochter ist safe, ne, so. Aber hat sie jetzt unbedingt ein besseres Leben, wenn sie da irgendwie so zum unteren gesellschaftlichen Rand gehört, klar, ne, er kann sich nach oben arbeiten, aber
Es ist aber insgesamt auch wieder eigentlich fast die gleiche Ausgangslage, wie als die Gruppe nach Alexandria gekommen ist. Also die haben gesehen, hier ist ein cooler Ort und so, und hier ist eine Anführerin. Diana war da vielleicht noch ein bisschen fähiger und netter insgesamt so, aber wenn es denn doch irgendwas gibt, was im Argen lag, und dann kam ja auch noch die äußere Bedrohung durch Negan und die Saviors dazu, dann tendiert die Gruppe auch dazu, immer den Ort irgendwann zu übernehmen. Und ich glaube, sowas in die Richtung könnte sich hier auch irgendwie noch ereignen oder nicht. Aber die Frage ist halt, ob das gelingt oder nicht, ob man die breite Bestätigung durch irgendwie die Bevölkerung hat, ob jetzt, wenn jemand sagt, wie
welche
Mercer,
Bevölkerung?
ja, die halt nicht vorhanden ist, aber wenn jetzt jemand wie Mercer dann halt noch das bestätigt, was irgendwie Eugene und die Presse da ans Licht bringen, dann könnte es vielleicht auch zu so einer Art Putsch oder sowas kommen.
Ja
Und dann
gut,
werden die Miltons wahrscheinlich auch irgendwie um Machterhalt kämpfen oder so, keine Ahnung. Und Lance auch,
ich
ja.
meine, Mercer hätte ja auch vorher schon putschen können. Er hätte ja das Militär unter sich, ne? Es hätte ja zum Militärputsch kommen können. Na, ne, kann man sich auch fragen, warum Mercer das eigentlich nicht schon längst getan hat. Er hat das Unrecht ja gesehen. Ja, ich gebe dir recht. Also es wird natürlich irgendwie dazu kommen müssen. Jetzt frage ich mich aber auch, will ich das eigentlich? Will ich jetzt da den großen Putsch sehen und danach her führt, ich weiß nicht, Carol als neue Premierministerin Commonwealth? Ist das dann sozusagen das Ziel der Serie? So endet dann die Serie?
Vielleicht. Und dann kannst du Außenposten machen mit, was weiß ich, Maggie und wer auch immer noch da ist, Gabriel oder Rosita oder sonst irgendwas.
Ja, ich würde ja dann, wie gesagt, gute Außenposten machen und dann alles so soll sozusagen gut funktionieren. Dann sollen Fische produziert werden und ich weiß nicht, eingelegt werden, wie heißt das, geräuchert werden in Oceanside. Dann soll tolle Landwirtschaft irgendwie bestehen in Hilltop. Die Mühle wird wieder aufgebaut und backt Brot, wie gesagt, produziert Mehl und backt Brot irgendwie in Alexandria. Wir haben super Straßen, die irgendwie mit einem tollen Infrastruktursystem und einer guten Sicherung da irgendwie die Ware hin und her liefert. Und dann kann gerne Judith und hier, wie heißt der, Ezekiel, nicht Ezekiel, Herschel
RJ?
Junior, können
Ach
dann,
so.
weißt du, gerne ins College gehen in Commonwealth. Das fände ich ein schönes Ende und gut ist. Und dann ist das zumindest Hansoporn-mäßig eine sichere, florierende Gesellschaft.
Ja, mal sehen, ob sie darauf hinsteuern oder nicht. Oder ob sie einfach Commonwealth in Schutt und Asche legen oder keine Ahnung was.
Halt, und alle laufen in Regencapes rum mit Zombieblut drauf.
Ach so, ich dachte in Hosenträgern und Hosen.
Nur einer läuft so rum.
Okay. Die öffnet einen Hosenträger- und Blusenshop.
Aber witzig, wie denkst du denn, enden sie die Serie?
Ja, schon auf irgendeine Art und Weise, dass das Commonwealth abgesetzt wird und dann unsere Helden dann eher das Sagen haben. Und ich bin halt unschlüssig wegen der Spin-Offs. Das muss ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt. Und das machen auch ein paar Kommentatoren in der Review. Das sind jetzt auch so ein bisschen Comic-Andeutungen. The Walking Dead, die Comic-Serie, wurde relativ überraschend eingestellt, denn es gab damals zu der Zeit so, man muss als Comic-Mensch immer Vorschauen machen für die nächsten 3 Monate, die sogenannten Solicitations. Und das hat Kirkman auch gemacht, mit den Covern für die nächsten 3 Ausgaben nach 193. Und dann hat er einfach Mir nichts, dir nichts, was ein ziemlich krasser Überraschungsmove war, die Serie eingestellt. Und es gibt jetzt halt die Theorie, es könnte auch eine Verschwörungstheorie sein, wie RJ ist fake oder sowas, aber es gibt halt die Theorie, dass manche der Spin-Offs, also auf keinen Fall jetzt Tales of the Walking Dead, aber sowas wie vor allem Carol und Daryl ist halt das Spin-Off, was bisher am wenigsten irgendwie, hat auch noch keine Key-Art oder sonst irgendwas bekommen. Und natürlich die Rick-Filme und das Negan- und Maggie-Spin-Off, dass eins oder mehrere davon einfach nur so eine falsche Fährte sein könnten, um dann vielleicht doch nochmal Überraschungstode jetzt zu präsentieren in den 8 Episoden, die ausbleiben. Und das fände ich halt wirklich, wenn sie das machen würden und uns so auf so eine falsche Fährte locken mit den Spin-Offs, dann hätte ich wieder ein bisschen mehr Respekt auch vor den Kreativen, anstatt die auf Nummer sicher zu fahren und jetzt, wie wir ja schon gesagt haben, auch einen Franchise weiter aufzubauen, der eigentlich schon seine besten Tage hinter sich hat, auch was sie zu Zuschauer und den Hype und sonst irgendwas angeht.
Wie, du glaubst jetzt wirklich, dass die Bestellung von einzelnen Spin-Offs nur eine Finte sind, damit sie die Leute doch umbringen?
Ja, ich hoffe es sogar.
Oh Gott, das klingt aber okay. Sie hätten auch einfach nur die Spin-Off nicht erwähnen müssen, oder? Vorher.
Ja, aber das ist doch eigentlich eine ziemlich gute Taktik, um eine möglichst große Überraschung zu liefern, weil du hast ja von dem Comic einen gewissen Fahrplan schon, den du dir vorstellen kannst und so könntest du jetzt indem du die Leute in Sicherheit wiegst, dann doch nochmal den Teppich unter den Füßen wegziehen.
Sprich, also auch Rick-Filme oder so war eigentlich immer nur eine falsche Fährte und dann sehen wir am Ende irgendwie noch die Leiche von Rick oder so, was auch immer, die einbalsamierte Leiche von Rick all die Jahre, ja, die dann irgendwo lag.
Mal sehen, ja.
Also sorry, wenn ich das sage, Adam, aber es klingt mir fast zu komplex für AMC und The Walking Dead.
Ja, das ist auch meine Befürchtung. Aber ich fände es halt wirklich irgendwie einen guten Move. Stell dir vor, die bringen Daryl doch noch um. Die eine Figur, die irgendwie bisher unantastbar war und sie haben uns in so ein Gefühl der völligen Sicherheit gewagt, weil er angeblich ein Spin-Off bekommt und dann stirbt er irgendwie 3 Episoden vor Ende oder sonst irgendwas. Überraschend.
Aber da muss ich sagen, wäre ich auch ganz schön pisst, weil jetzt zum Beispiel ich bin gerade ganz happy mit meiner, sag ich mal, Endvorstellung von wir haben Hanseporn und alle sind glücklich. Wenn sie dann am Ende noch so einen Move machen mit jetzt muss aber alles düster enden und ich weiß nicht, Judith und Daryl sterben, da wäre ich echt grantig, Adam. Ich glaube, da wären die Fans auch ganz schön grantig. Mhm. Ich hätte es gut gefunden, das, was du jetzt gerade sagst, hätte ich gut gefunden, zum Beispiel jetzt. Zum Beispiel, weil dieser Kampf zwischen Lea und Maggie war ja null interessant. Für jeden, der das wusste, wusste ja, Maggie überlebt, also who cares. Und hätten sie dann auf einmal Maggie einfach umgebracht, hätte ich gedacht so, what the fuck ist denn hier passiert?
Mhm. Ja.
Aber das dann am Ende zu machen mit einem Daryl oder einer Judith, ach, ich weiß nicht. Aber interessant, okay. Wäre ja schon ganz interessant, wenn das so ein Move wäre.
Ja.
Und du tippst auf Daryl und Carol.
Schon?
Dass das die Finte ist.
Einer von beiden, bestimmt.
Okay.
Aber wir haben neue Verträge abgeschlossen. Es ist alles so ein bisschen. Wenn man das Business kennt, dann klingt es alles so unwahrscheinlich, aber vielleicht haben sie auch nur einen guten Vertrag für die Finalstaffel abgeschlossen. Ich weiß es nicht. Irgendwie, wenn irgendwas Überraschendes würde ich schon gerne nochmal sehen, bevor die Serie endet und nicht irgendwie so erwartete Pfade, die man da irgendwie abcheckt oder abstampft oder sonst irgendwas.
Und sag nochmal ganz kurz, das mit den Comics und das war also nicht so gewollt von dem Autor oder doch so gewollt, dass es dann auf einmal endet?
Doch, es ist ja seine Serie, er hat es auf seine Art und Weise abgesetzt. Er hätte es natürlich auch noch jahrelang fortsetzen können, aber dann hat er halt eine extra dicke Ausgabe herausgebracht zum Ende noch und dann mit einer Schleife drum gebunden und dann die Handlung abgeschlossen.
Und warst du eigentlich happy mit dem Ende?
Ich fand's okay, ja. Komplett.
Okay.
Ganz gut.
Ist ja erstaunlich, dass er einfach kurzfristig ein Ende macht und du bist trotzdem happy.
Ja, weil ich glaube, Kirkman ist auch eine Person, die dann einfach viele Jahre auch schon geplant hat. Beziehungsweise die meisten Comic-Autoren planen bestimmt 1 oder 2 Jahre voraus. Und ich glaube, er hatte auch immer irgend so eine Art von Ende in der Schublade. Und das hat dann einfach hingehauen.
Ich wollte noch ganz kurz, das hatte ich hier noch in meinen Notizen gesehen, mich bedanken. Wir hatten noch ganz süße Zuschriften beziehungsweise Kommentare auch unter deiner Review bekommen von hier Andy an die Macht 123 und Patz 1984. Und ich wollte noch eins ganz kurz sagen, sorry, und dann kommen wir aber zum Ende. Aber ich fand auch interessant, wir haben ja schon gesagt, dass es vielen sehr gut gefallen hat. Und ich habe hier nochmal ganz kurz das Kommentar von Deus 5478. Also ich verstehe die ganzen negativen Kritiken nicht. Ich habe mir soeben alle 8 Folgen hintereinander reingezogen und muss sagen, dass TVD so viel schlüssiger und runder wirkt als wochenweise. Also dass das alles sehr viel kompakter ist, das, was ich ja auch schon kurz angedeutet hatte. Die Doppelfolge mit den Warlords, E13, E14 ist ebenso miteinander verzahnt wie die vorigen, dass es eigentlich nur perfekt so wirken kann. Auch Leas Auftauchen wirkte echt zügig. Sie ist da, bekommt kurzzeitig Überhand und ebenso schnell im wohlverdienten Ende. Doch, ich muss sagen, Teil 2 der 11. Staffel hat mir richtig gut gefallen und ich denke, für Teil 3 werde ich wieder warten, bis alle Folgen erschienen sind und ziehe das dann auch so durch. Sorry, ich hatte davor kurz was mit eingefügt, damit es einfach im Lesefluss besser passt. Das wollte ich nur noch mal sagen, also weil wir ja auch viele Zuschriften da draußen bekommen haben, dass viele unsere Meinung immer zu negativ finden, ne? Und dass wir zu viel kritisieren. Ja, ich glaube also mittlerweile auch, dass das einfach, dass viele Leute die Staffel sehr, sehr mochten, ne? So wie sie aufgebaut war und nicht diese Kritikpunkte hatten, die wir haben.
Ja. Ja, ne? Das freut mich für Sie.
Ich wollte gerade sagen, also das ist ja, ne, super, also es freut mich wirklich. Und wie gesagt, ein Stück weit kann ich es auch nachvollziehen, gerade in diesem en bloc Geschauer, dass es vielleicht sogar besser funktioniert. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass in USA ja sogar noch Werbung mit drin ist bei The Walking Dead.
Ja, stimmt.
Ne? Also das finde ich immer noch unfassbar heutzutage, aber ist nicht bei AMC Plus, ne, aber im linearen TV. Aber nur, dass, falls ihr jetzt schon wieder in die Tasten haut und sagt, oh Gott, das geht gar nicht, wie negativ wir die Staffel besprochen haben, denkt immer dran, es ist super, dass es euch oder Teilen von euch so, so gut gefallen hat.
Ja.
Adam, Wahnsinn. 90 Minuten für, wie viele Folgen waren das? 7? 6? 6?
Ja, 6, glaube ich, ja.
Dann schreibt uns an podcast@serienjunkies.de, wie es euch gefallen hat, die 11b, ob ihr weiter dran bleibt jetzt für die finale 11c oder ob ihr jetzt auch abgeschlossen habt, wie ihr euch das Ende vorstellen könntet, würde mich ja auch mal interessieren, vielleicht ohne Comic-Wissen,
ja.
Ob ihr euch auch Hanse Porn oder was anderes wünscht und Adam, wo kann man dir folgen bei Instagram und Co.?
Awesome Art bin ich da. Schreibt uns gerne eure Meinung zum Podcast und zur Serie aktuell. Und du, Hanna, wo findet man dich?
Genau, ich bin Mediahoe bei Instagram und Hanna Huge bei Twitter. Kurze Frage, Adam, gibt es denn die neuen Charaktere wie Max und so auch als Funko?
Weiß ich gerade gar nicht. Mercer vielleicht? Aber ich habe auch lange keine neuen Walking Dead Funkos mehr gesehen. Aber es müsste schon relativ viele Walking Dead Funkos auf jeden Fall draußen geben. Ich habe ja auch so, weiß ich nicht, Jesus oder so oder Daryl gibt es ja auf jeden Fall auch als Funko.
Weil das wäre ja schon interessant, wenn es keine Funko-Produktion mehr gäbe von Walking Dead.
Doch, das gibt's schon noch.
Ja, ne? Ich glaube auch. Ach, ein Mercer-Funko wäre ja auch ganz witzig, so in Orange.
Ja.
Mit den kleinen Knöcheln, die er hat.
Es gibt ja auch Dog als einzelnen Funko, also deswegen denke ich mal, dass es dann auch irgendwann jetzt bald ich meine, du kannst ja die Funko-Figur nicht herausbringen, bevor sie in der TV-Serie aufgetreten ist. Deswegen wird das vielleicht ein bisschen mit Verzögerung dann auch eine Max-Funko-Figur geben.
Ach, cool. Ja, sweet. Dann bleibt alle schön gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Und frohe Ostern, ne? Ist ja auch bald.
Jo. Bis dann.
Ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.